Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Radio Nukular. Chris wird euch gleich nochmal richtig begrüßen. Das hier ist keine Werbung, nicht in dem Sinne, denn wir haben in der Folge gar keine. Sondern, das ist nur ein kleiner Hinweis, diese Folge wird released an Halloween 2021. Und es geht auch um ein Halloween-mäßiges Thema. Es geht um die Addams Family. Wem das nicht Halloween-mäßig genug ist, der kann sich natürlich unsere alte Halloween-Folge nochmal anhören, wo wir unter anderem schaurige Geschichten erzählen, die zum Teil stimmen oder auch nicht stimmen. Sie ist im Blogbeitrag nochmal verlinkt. Ihr findet sie aber auch, wenn ihr einfach nach Halloween und Radio Nukular sucht. Beide Folgen hatten, also diese Folge hier und auch die Halloween-Folge, haben exzellente Cover von einem ganz, ganz tollen New Lot. Und dafür sagen wir an der Stelle auch nochmal ganz, ganz lieben Dank. Uns sind die Cover immer ganz viel wert. Und mein Serviervorschlag für heute ist, wenn ihr heute irgendwas Halloween-mäßiges macht, dann müsst ihr es ja vorbereiten. Und die Folge hier ist relativ früh da, deswegen bei der Vorbereitung einfach ein bisschen was über die Addams Family hören. Die Addams Family kann man auch sehr einfach gucken, darauf weisen wir nochmal hin, in verschiedenster Form. Und heute Abend dann, falls es irgendwie nicht so läuft, ja, Gäste sind blöd, rauswerfen. Ja, wenn die Gäste doof sind, einfach rauswerfen und dann einfach unsere alte Halloween-Folge auch nochmal hören. Wenn die Gäste cool sind, kann man sie auch gemeinsam hören. Wenn sie sehr cool sind, jedenfalls. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt das Intro und dann geht's weiter. Ciao.
Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. Zwischen Cowabunga, Trinkpäckchen und den ersten Zombie-Filmen auf VHS. Ein Aufbruch in die Vergangenheit mit 1,21 Gigawatt. Es ist Zeit für Dominik, Max und Chris. Es ist Zeit für Radio Nukular. Nukular!
Tatütata, Radio Nukular ist da und zwar mit Ausgabe 161. 161 reguläre Ausgaben eures Lieblingspodcasts sind nun endlich am Start. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Thema und natürlich auch mit ganz, ganz besonderen Podcastern. Menschen, die mir Freude machen, Menschen, die ich sehr, sehr gerne in mein Herz geschlossen habe, vor rund 7 Jahren, beziehungsweise vor einigen Jahren zuvor bereits. Und in der einen Ecke steht ein Mann, dessen Antlitz mich nun verwöhnt, fast ein Drittel meines Lebens bereits mit ihm verbringen dürfend, Max Nikolas Maria von Nachtsheim.
Peace out, hier ist Max. Warum Peace Out auch? Naja.
Ja.
Ich habe gedacht, ich probiere es mal auf die Hip-Hop-Art.
Ja.
Toll.
Hat gut geklappt.
Ausgabe 161 wie die Dalmatiner.
Absolut richtig. Und auf der anderen Absolut Seite richtig. Minus 50 plus 3 Dominik Hammes. Hallo, schön, dass du da bist, Dominik Hammes.
Peace in. Keine Ahnung.
Ja. Wie geht's euch? Hauptsache gepeaced. Das ist mein Motto.
4 Funkos im Hintergrund, keiner von uns. Frechheit.
Das stimmt aber so nicht ganz. Glaube ich.
Welche oder von uns?
Ich weiß gar nicht, welche man sieht, weil.
Danger Mouse ist nicht von uns. It ist auch nicht von uns. Ja. Was steht dahinter noch?
Es ist auf jeden Fall einer von den Smiths dabei, den du mir geschenkt hast.
Na gut, der ist ja nicht im Laden.
Ja, das ist richtig. Aber ich wann habe ich denn zuletzt Funkos bei dir bestellt? Das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, das letzte, was ich bestellt habe, war.
Hast du jemals Funkos bei uns bestellt?
Ich glaube, es war irgendwann mal einer dabei. Ich habe sehr viele kleine Baby-Yodis gekauft und einen relativ großen. Die stehen aber im Wohnzimmer in der Hauptsache oder sind so klein, dass man sie nicht sieht.
Oh, der Herr hat mehr als 2 Zimmer. Cool.
Ich habe sogar ein Dach. Ohne Löcher.
Oh, cool.
Das gehört aber nicht mir, es ist nur gemietet. Sorry.
Ja, Max, an der Stelle möchte ich natürlich nur kurz darauf hinweisen, dass du mir im letzten Monat 3 Pakete hast senden müssen. Nur um ganz kurz zu sagen, wenn wir einen rauswerfen, vielleicht nicht uns beide, ne? Maxi, okay. Mhm. Hohe 5.
Wenn wir einen rauswerfen, nicht uns, ist auch egal, Mathe. Den juckt's, ne?
Hey, 161, da muss man mal drüber nachdenken, was man macht. Wenn man sich gesund schrumpfen. Wie professionelle Unternehmen das so tun. Ihre Ausrichtung ändern und Synergien nutzen. 161, das heißt natürlich auch, wir sind 160 Mal bereits erschienen. Die 161. Folge dreht sich um die Addams Family. Denn es ist heute, ich sag mal, Halloween-Anfang.
Ja,
wir haben
ja,
einfach mal behauptet, wann ist denn Halloween Anfang also eigentlich?
Das kommt drauf an. Ich finde, gerade in diesem Jahr merkt man auch, dass es in Deutschland mittlerweile auch so sehr stark angekommen ist, dass man eigentlich Anfang Oktober schon loslegt mit Halloween, so rein vom Flair her, weil natürlich das ein wirtschaftliches Interesse auch hat, aber es gibt ja auch so viel Content. Also es gibt ja gefühlt so viel so viel Halloween-Filme wie Weihnachtsfilme. Also alles, was Horror ist, kann man ja theoretisch als Halloween-Film gucken. Allein die Halloween-Reihe, die so heißt, hat ja mittlerweile zweistellig irgendwas ungefähr. Kommt ja auch gerade wieder ein neuer raus.
Halloween Kills, ja.
Ja, Halloween Kills.
Ach, toll.
Ja, super. Und entsprechend, man kann, wenn man da Bock drauf hat, einen ganzen Monat lang einfach sagen, ich mache ein bisschen Horror, ein bisschen Grusel. Und wir haben ja eigentlich in der letzten Folge auch schon ein bisschen damit angefangen. Also die drei Themen, die wir da hatten, waren ja alle so ein bisschen in Richtung Halloween.
Ja, ja, aber da haben wir ja auch die Leute so ein bisschen reingeworfen, ne? In unsere ab jetzt regulär stattfindende Oktober-Halloweenigkeit. Die Frage ist nur, ist das nicht einfach, regulär sind es doch ein Tag, oder? Halloween. Ja. Halloween Eve dann.
All Hallows Eve, die Nacht vor Allerheiligen.
Und das ist dann, ach so, das ist die Nacht vor Allerheiligen. Bei uns in Deutschland heißt es Allerheiligen, ne?
Ja, der nächste Tag. Und das heißt ja.
Der nächste Tag.
Ja. Bei denen ist ja was umgekehrt. Die machen ja, bei Weihnachten ist es ja der Weihnachtsmorgen, wo die ihre Geschenke kriegen. Bei uns ist der Weihnachtsabend. Lustig.
Ja, aber die haben ja auch den 25., nicht den 24.
Da muss man total länger warten, das ist ja scheiße.
Ja, aber ich habe mich auch, ja gut, aber sonst kriegt der Weihnachtsmann das ja nicht hin.
Stimmt. Ja, es gibt weil der kann ja nur an dem einen Abend ist er noch da, dann muss er schon auf der anderen Seite der Weltkugel sein. Das ist ja auch mit einem Stillen alles ein bisschen.
Es gibt in Großbritannien einen Haushalt, die kriegen die Geschenke schon am 24.
Ja. Warum? Die sind Queen. Das die Deutschen? Nee, der die Bernd Queen. Und die Gisela?
Nee, weil die Queen letztlich ja auch eine deutsche Adelsfamilie hat. Also deswegen kriegt ihr es irgendwie am Heiligabend schon.
Die ist Deutsche, die Queen?
Also indirekt. Das ist ja, also man muss ja sagen, der ganze europäische Adel, das ist ja alles ein halber Inzesthaufen. Die sind ja alle irgendwie miteinander verwandt. Also gerade noch schön. So, dass kein Inzest ist. Ja, bevor ich jetzt hier böse Briefe kriege von irgendwelchen Royalisten. Aber die sind alle irgendwie Cousins und Cousinen.
Die ganzen Royalisten, die uns so hören. Ja. Royal Bunker vielleicht.
Weiß man doch, aber was Royalisten nicht lieben.
Monarchie Radio und Radio Nukular. Royal Nukular. Aber das ist ja krass, das wusste ich gar nicht. Ist denn auch hier der, ist der auch mit denen verwandt?
Also ich glaube, das kommt drauf an, wen du fragst.
Alter. Okay, wenn man fragt, dann schon.
Ja, bestimmt.
Okay, den finde ich ja auch witzig, ne? Also wirklich, ja. Es gibt keinen, der unsympathischer ist als er. So. Und ich finde halt wirklich, wenn du so einen Prototyp-Mensch bauen könntest, ja, wo du alles sagst, so alles, was ich hasse, baue ich in einen Menschen.
Die Gürnschen Labore haben wieder eröffnet. Wir bauen wieder Menschen.
Hey. Ja, dann wird der, glaube ich, da rauskommen. So. Aber schon in der eigentlich besseren Version, als er jetzt ist. Also das, was jetzt da so draußen rumkreucht, ich finde das wirklich wild. Macht aber nicht, soll ein super Typ sein, hört man ja von ganz vielen. Halloween.
Hey, ich hasse ja wenig Leute in der deutschen Medienwelt mehr als den, ne? Also da gibt es irgendwie fast nichts. Den finde ich wirklich eher so 10 von 10 dummes Schwein. Also die, also
wirklich. Dumme Schweinskala. Geil.
Auf der dummen Schweinskala.
Von 0 bis. Wie weit bist du?
Dieses Video damals, wo der da so auf Facebook saß und wo der dann so zwei Frauen wo dann so Frauen nach vorne gebeugt, also dass die Hintern quasi links und rechts neben ihm waren. Und wo er dann da saß, so völlig zugekokst und hatte dann so eine Bockwurst in der Hand und hat gesagt: Wenn du den fetten Arsch hast du hier. Ist der Wurstel kleiner? Und wenn du einen dünnen Arsch hast, ist der Wurstel größer. Und dann habe ich gedacht, was willst du mir eigentlich gerade sagen? Dann wollte er anscheinend damit sagen, dass Frauen, die einen dicken Hintern haben, also einen kräftigeren Hintern aus seiner Sicht haben, dass es ja ein schlimmer Trend wäre, weil das würde ja sozusagen den Penis kleiner machen. Und das würde dann, würde beim Sex würde das dann irgendwie einen behindern. Ich habe keine Ahnung, ich weiß halt Logik nicht. Ich finde einfach, dass das, man kann auch einfach mal. Also ich will keinen ermutigen, aber ich finde also wirklich, das ist einfach ein ja. Ich sehe schon wieder, Dominik, haben es schon wieder Time kurz aufschreiben. Alles bleibt immer drin.
Also wirklich, es ist ja nur ein Tastendruck, Max.
Es ist ja nur ein Tastendruck. Man muss ja auch sagen, er findet das. So, also es ist ja nicht so, dass man es machen sollte. Es ist ja kein Aufruf, sondern einfach nur, das ist eine freie Meinung.
Also es ist physikalisch.
Warte mal, stopp, Moment. Max, du musst sagen, meine Meinung.
Nee.
Dann gilt das nicht.
Nee,
das
habe ich
gelernt im Internet, wenn du sagst, meine Meinung.
Physikalisch ist es machbar, wie bei jeder anderen Person auch. Ich glaube, mehr hat er nicht gesagt.
Absolut richtig.
Es ist machbar.
Er hat ja nicht gesagt, er würde dafür einen 100er springen lassen. Das wäre halt nochmal ein anderes Thema. Ja? Und das ist super, ich könnte ja auch immer, ich könnte auch in meine Tasche greifen.
Für so eine Wohltat.
Ich wollte gerade sagen, also, ich könnte jetzt auch mal kurz nachgucken, was ich in den Pott werfe.
Ich muss mal
auch noch ein bisschen was.
Wo platziere ich hier hinterher das Piep, dass es wenigstens noch witzig ist? Das ist die Frage, ja. Dass wir nicht verklagt werden, aber es bleibt witzig.
Wir können den Namen immer austauschen. So, also folgendes. Lass uns über was ganz, ganz anderes reden. Halloween. Tatsächlich. Ich finde ja Halloween, das ist ganz schön nah an Weihnachten, dafür, dass es so ein Gruselfest ist und plötzlich ist dann so, zwei Tage später sind alle so, Christmas Time! Und du bist so, okay, aber ich habe gerade noch irgendwie Leichenfilme geguckt und jetzt auf einmal ballere ich mir die Robbie Williams Best of Classic Christmas CD und gucke irgendwie Muppets Weihnachten. Also da ist der, ich finde, der Wandel ist da so super schnell.
Naja, also die Amerikaner haben dazwischen ja noch ihr krasses Thanksgiving, wo sie sich erstmal die Wampe vollschlagen haben, die eh vergessen, dass sie gerade Halloween hatten. Also mit Halloween wird bei denen eigentlich so die Feiertagssaison eröffnet. Ja, und dann geht das halt so weiter. Ich finde das nicht schlimm, ich finde das ganz nett.
Aber vielleicht sollten sie weniger feiern und mehr arbeiten in ihrem Land.
Ja, das ist das Problem. In den USA arbeiten die Leute viel zu wenig. Die haben nämlich nur Minimum 3 Jobs. Ja, also da geht ja noch mehr, Chris. Also da kann man ja noch mal was machen.
Ich habe jetzt, weißt du, was ich geguckt habe? Ich hab Simpsons jetzt weitergeguckt, ne? So, und ich bin jetzt, ich glaube, wir sind bei Staffel 26 mittlerweile und wir haben jede Simpsons-Folge geguckt. Also ich kann jetzt irgendwann wirklich schon mal sagen, ich kenne jede Simpsons-Folge. Irre. Und ich finde die neuen ja auch allesamt gar nicht so schlecht, tatsächlich. Also ich bin gut unterhalten von den meisten, haben ab und zu mal nette Ideen und ein, zwei Folgen jeder Staffel sind wirklich witzig. So, was mir aber auffällt, und Maxi, du machst ja die gelben Leute-Podcast. Ne? Mhm. Da geht's um die Simpsons natürlich. Mir fällt immer wieder auf, wie absurd Homer einfach mittlerweile gefühlt keinen Job mehr hat, dem er nachgeht. Also das irgendwann ist es einfach so, dass er halt immer wieder erzählt, dass er noch arbeitet. So, aber du siehst ihn gar nicht mehr wirklich arbeiten. Also so viel Zeit, wie er zu Hause verbringt, so viel Zeit habe ich nicht mal sonst am Tag. Und das ist wild. Wenn du am Anfang wusstest, okay, Homer ist quasi den Tag über im Atomkraftwerk und dann erlebt er halt am Wochenende diesen Geschichten, ist es mittlerweile so, dass er einfach, ich weiß nicht warum, aber irgendwann ist es einfach so gewesen, so, ja Homer, was machst du eigentlich hier? Und dann war einfach die Aussage, ja, ich bin jetzt hier. Und Homer, hast du deinen Job verloren? Nö. Das war dann so die Erklärung für alles, was. Dann hat er halt 5 Tage Zeit, Scheiße zu bauen. Aber naja, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Genau, wegen Arbeiten und Co. Ist sonst was bei euch passiert, die Süßen? Maxi, erzähl du, lass mich raten, du warst wieder im Laden?
Das ist einfach nur frech. Ja, ich hatte noch mehr
zu tun. Hätte ich gesagt, du warst nicht im Laden, wäre es auch falsch.
Ja, das stimmt. Aber wir hatten heute, haben wir noch fürs Fernsehen Sachen aufgenommen, weil ja der Podcast dann mit Papa wieder losgeht und wir dann natürlich wieder da Werbung auf Kabel 1 ganz viel machen müssen zu den ganzen vielen Filmen. Hab heute dann noch die Liste gesehen mit Filmen, die wir besprechen, weil es wird schön.
Kannst du ein bisschen Sneak Peeken? So gut wie beim letzten Mal. Wie heißt der Film rückwärts? See.
See. Nee, das wird eine gute Liste. Es sind viele, also wirklich viele. Ist sogar ein Sandler dabei. Also da habe ich mich auf jeden Fall gefreut, dass sogar mal ein Sandler-Film dabei ist. Da freue ich mich doch sehr. Spiele ohne Regeln. Ist gut. Und ansonsten, ich war gestern zu Gast, beziehungsweise die Folge kommt jetzt raus und ihr könnt ihr dann auch hören. Wenn ihr das hier hört, dann ist sie auch schon draußen. Ich war zu Gast bei jemandem, den ich sehr unironisch sehr schätze in der deutschen Medienlandschaft. Und zwar war ich gestern zu Gast bei Steven Gätchen im Podcast Couch oder Kino oder Kino oder Couch. Kommen wir durcheinander mit der Reihenfolge. Aber es war sehr schön. Wir waren dort eingeladen aufgrund von der zweiten Staffel von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, um ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Und es war ein sehr nettes Gespräch. Am Ende hat Steven Gätchen gesagt, weil er es so schön fand, mit Vater Sohn zu quatschen und weil das für ihn so ein ungewohntes Ding ist, dass sowas in so einem Podcast passiert, dass er gesagt hat, haben wir gedacht, ach, wir lieben das. Also irgendwie so, wir haben irgendwas, irgendein Filme oder sowas, wir lieben Filme. Und dann hat er gesagt, und ich lieb euch. Und das war für mich ein da habe ich gesagt, Steven, ich lieb mich. Ach, guck. Es war sehr schön. Kann man sich selbst, war ein schönes Gespräch. Sehr, sehr, ne, ist ja auch wirklich eine kompetente Drecksau, der Mann. Ich mag den sehr, 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 sehr gern. Und da habe ich mich wirklich mal gefreut, weil für den habe ich viel Liebe und Sympathie. Und Steven Gätchen kann man ja nicht sagen, ohne zu sagen, unser Mann in Hollywood. Und ansonsten, nächste Woche steht mein Urlaub an. Maxi in der Villa, alleine mit Pool. Mal gucken, wie das so wird. Freue ich mich auch drauf und mal sehen, wohin die Reise geht. Achso, ja, ich weiß, wo die Reise hin will. Aber vorher passiert was Tolles. Tolles ja. Passiert am Montagmittag, denn dann gehen wir zusammen in einen Film. Wir gehen zusammen zu dritt. Ich glaube, und es ist tatsächlich ist noch nicht so oft vorgekommen, dass wir zu dritt im Kino waren. Und wir waren, glaube ich, noch nie zusammen in der Pressevorführung. Also nie in der...
Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal zu dritt im Kino waren, weil bei Star Wars. Der Star Wars, da war Dominik nicht dabei, oder? Doch,
ich war nur nicht vorne auf der Bühne. Ich war nicht gebucht, aber ich durfte mit.
Das okay, war sehr witzig. Ich war gerade überlegen, wer hat denn Rechnungen geschrieben?
Ich weiß ja noch, dass ich mit Dominik hingefahren bin, weil Dominik musste, es war doch der Tag, wo diese Episode 8 Kritik so über uns reingerasselt ist, ich Dominik abgeholt habe und wir waren einfach nur deprimiert im Auto. Aber das ist tatsächlich das erste Mal und wir sehen natürlich Thema, das Ursprungsthema dieses Podcasts, der Ursprung des Podcasts, wir sehen Ghostbusters Afterlife und da freue ich mich wirklich nach dem dritten Trailer und so sehr drauf. Waren die letzten Tage viele gute Trailer, auch Batman finde ich grandios gut, Schluss, wenn er da aufs Auto zuläuft, geil, aber was habe ich Bock auf Batman, aber Afterlife-Trailer, dritter, stark, habe ganz große Gefühle dafür, ich glaube wirklich, das wird ganz fantastisch, euphorisch.
Ich muss ja sagen, ich freue mich sehr darauf, dass wir zu dritt ins Kino gehen. Ich habe ein bisschen Schiss davor, mit euch zusammen ins Kino zu gehen, weil ich natürlich weiß, was gerade dir in diesem Fall Ghostbusters bedeutet. Und wenn er dann doch nicht so gut sein sollte, wie man gegebenenfalls erwartet, dann muss ich aber ganz schnell nach Hause. Also da kann ich danach nicht mit euch essen gehen oder sowas. Das ertrage ich dann nicht, wenn ihr da deprimiert sitzen solltet. Und dann sagt, nee, das war ja nix. Oder euch in die Taschen lügt. So, nee, das war schon gut. Aber eigentlich...
So wie 2016, schau mal, ich mit Jules drüber. Also, ja, das war schon okay. War ganz gut. So schön war nicht.
Ich glaube, der Unterschied zu 2016 ist halt, der wollte ja was Eigenes machen, ohne die Verbindung so krass zu machen. Wir haben das ja alles durchdiskutiert, was wir gut und schlecht fanden da dran. Und dass die Cameos eigentlich sogar das Schlimmste daran waren. Aber hier ist es ja so, wir erzählen es jetzt wirklich weiter. Das heißt, es steht eigentlich viel mehr auf Risiko. Bei dem anderen war ich so, der hätte noch viel, viel schlechter sein können. Ich hätte gesagt, ja gut, kratzt die anderen ja gar nicht an. Mhm. Dann muss man sich ja nicht mal Gedanken machen darüber, was das für die anderen Filme bedeutet, was man ja sowieso nicht muss. Aber hier erzählt man ja die Geschichte weiter. Das sind ja die Enkelkinder und Kinder von Egon. Und ich habe schon eine relativ gute Vorstellung davon, was mich erwartet. Auch wegen der negativen Kritik tatsächlich vom Guardian, weil da ja wirklich ein, zwei Spoiler auch drin waren. Deswegen kann ich die auch nicht empfehlen, die Kritik, weil ich fand, dass da gegen Ende des Artikels einfach zu eindeutig geschrieben wurde, was passiert. Für jeden, der auch nur mal einen halben Film geguckt hat. Und,
ja, danke für nichts, Guardian.
Ja, schade in dem Fall, weil die Meinung kann den Scheiß.
Aber das ist ja auch okay. So, also der Guardian ist ja schon so die, das ist ja der Guardian ist schon eine Einzelmeinung, ne? Der ist schon klar. So der Abstand schlechteste Kritik zu dem Film und alle anderen sind ja sehr wohlwollend. Find's schlimm, dass der Guardian, ich habe jetzt schon von 5 verschiedenen Leuten gehört, so, ja, aber der Guardian hat geschrieben, ich bin so, was hat denn der Guardian jetzt auf einmal zu melden? Also da hat auch wieder nur irgendein Arschloch im Kino gesessen. Reicht jetzt auch mal mit dem Guardian.
Ist auch nur die einzige Kritik, die ich gelesen habe tatsächlich und da, ich wollte danach keine mehr lesen, weil da halt schon Spoiler drin waren und normalerweise ist so in einem Verriss stehen normal keine Spoiler. Da ist man so, ich fand den kacke, ich muss euch nicht auch noch erzählen, was drin vorkommt. Und da war ich dann doch so, okay, ich verstehe, dass es erwähnt hat, aber das ist halt inhaltlich krass, das reinzuschreiben. Auch wenn das nur andeutet. Weil du ja sofort weißt, also ich möchte es hier nicht spoilern, man merkt, ich druck's drumherum. Aber es ist eine Sache, die mich bei anderen Filmen, die ich ansonsten sehr schätze, schon gestört hat. Deswegen weiß ich, okay, ich bin sogar ganz froh, dass ich es weiß. Dann kann ich mich darauf schon mal einstellen, weil das ist dann nur ein Detail, was für mich sehr persönlich so eine Sache ist, die ich nicht mag. Aber das macht den Film nicht schlecht am Ende des Tages. Das weiß ich jetzt schon, weil sie werden nicht eine halbe Stunde lang diese eine Sache machen. Und alles andere freue ich mich drauf. Hauptkritik ansonsten ist vielleicht nicht so witzig wie die anderen, bin ich so, ist okay. Tatsächlich, selbst wenn ich da sitze und das teile und sage, ey, ist es nicht so witzig wie die anderen, bin ich so.
Das ist doch auch eine super persönliche Geschichte, ob man das witzig findet oder nicht. Also ich habe letztens jemanden kennengelernt, der hat gesagt, ich finde Humor nicht geil. Da hab ich gedacht, was ist jetzt?
Ey, also. Ja. Ich muss ja auch zum Beispiel sagen, zu unserem Hauptthema später, so finde ich auch jetzt nicht super witzig einfach. Also Adam's Family hatte ich witziger in Erinnerung, aber dazu später mehr.
Ja, viel später mehr.
Wir haben, hatten wir letztes Mal über Venom geredet, ganz kurz?
Ja, ja,
hatten wir. Ja, ne, hatten wir, okay. Dann, ja, dann ist auch gut.
Es ist nicht so lange her, dass wir aufgezeichnet haben, nur falls die Leute sich wundern, warum wir da nicht so sicher sind. Da ist halt nicht so viel passiert in der Zwischenzeit. Ich kann ja gerne kurz bei mir, weil ich gerade irgendwie wieder aufgewacht bin, keine Ahnung wie, ein bisschen quatschen und ihr sortiert das nochmal bei euch. Weil
ich war mir nur nicht sicher, ob ich Venom schon besprochen hatte, weil das halt in diese Kategorie reinfallen würde von Filmen, wo ich sage, so, ich habe mich halt auch drauf gefreut, habe aber auch gar nicht so viel erwartet. Und bei Ghostbusters ist meine Erwartung schon relativ hoch. In diesem Jahr sind ja sowieso noch Filme, wo ich sage, meine Erwartungshaltung ist da relativ hoch bei den Dingen. Also Spider-Man, glaube ich, das kann mich richtig, richtig abholen. So. Kann mich aber auch zerstören innerlich, wenn ich dann merke, so, ah, shit, das sind irgendwie, die haben da ein, zwei Entscheidungen getroffen, die ich nicht ganz mag. Aber ich freue mich extrem drauf. Und jetzt, wir hatten ja gerade das Vorgespräch zu Eternals, ganz, 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 ganz minimal kurz. Ja. Da bin ich auch super gespannt, weil Marvel es bisher geschafft hat, oftmals Charaktere, die nicht aus der Doppel- oder Triple-A-Riege sind, ja, was den Bekanntheitsgrad angeht, trotzdem in Fanherzen zu schießen. Und bei Eternals stelle ich mir das super schwer vor, ehrlich gesagt. Ich habe auch noch nicht den krassesten Hype jetzt drumherum erlebt. Bisher, da hatten wir ja gerade auch ganz kurz drüber geredet.
Ich spür's einfach nicht. Also ich gucke die Trailer und denke so, ey, sieht gut aus. Ein Marvel-Film, wird mich unterhalten, weiß ich alles. Ich weiß es rational, aber mein Bauchgefühl ist so, wäre das nicht Marvel, würde ich wahrscheinlich streamen. Würde ich den nicht im Kino gucken. Wenn ich jetzt Kritik irgendwie irgendwo anbringen müsste und wenn es nicht auch mein Job wäre, würde ich den wahrscheinlich auslassen und dann warten, bis ich ihn irgendwo angucken kann.
Ohne ich glaube, den Leuten ist die Tragweite nicht bewusst, was die Eternals in das Universum mit reinbringen können. Und das ist, glaube ich, was Disney und was Marvel und Co. vielleicht auf einem anderen Weg nochmal irgendwie den Menschen mitteilen müssten. So, hey, das ist quasi, jetzt ganz blöd gesprochen, größer als Avengers, wenn das halt ins Universum reingeworfen wird. So, die sind mächtiger, die können das und das und das. Die haben natürlich noch eine andere Ausrichtung, aber ich glaube, vielen Leuten ist noch gar nicht bewusst, welche Größenordnung die Eternals eigentlich in diesem Marvel-Kosmos haben könnten, weil sie halt nicht so bekannt sind wie ein Spider-Man, wie ein Iron Man es jetzt mittlerweile ist oder wie ein Thor und ein Hulk. Da bin ich aber sehr, sehr gespannt. Und ich habe das komplett verkackt tatsächlich, weil ich habe gedacht, es ist noch gut hin, bis Eternals kommt. Aber der kommt Anfang November, ne? Am 3., glaube ich. 4., 3., 3., 4., 5. irgendwann. Das ist ja gar nicht mehr so lang. Aber dann fiel mir ein, dann ist ja auch gar nicht mehr lang bis zu Spider-Man. Und dann war ich mich so, ja, nice. Mega geil. Naja, aber so schließt sich dann der Kreis. Ich bin halt gespannt. Ich hatte jetzt gesehen, dass ein paar Filme oder alle Filme aus diesem Marvel-MCU-Kosmos noch verschoben wurden 2022.
Ja. Ja, die kommenden Filme wurden alle verschoben, während der einzige Star-Wars-Film, von dem man sicher ist, dass er kommt, der wurde nicht verschoben. Der ist Rogue Squadron, der kommt nächstes Jahr, glaube ich, immer noch im Dezember. Und Indiana Jones haben sie nochmal, glaube ich, über ein ganzes Jahr verschoben auf 2023 in den Sommer. Und ich bin so, da habe ich doch schon Setbilder gesehen. Was ist denn da los? Aber die Marvel-Filme haben auch alle ein späteres Datum bekommen.
Ja. Darf ich kurz fragen? Bei Star Wars, ich bin ja nicht so krass involviert in Star Wars, wie ihr es seid. Ist das dann eine neue Trilogie? Ist das quasi ein Spin-off? Ist das ein Crossover? Ist das, also meine Angstfrage ist einfach nur, muss ich mich zu Weihnachten wieder hinsetzen und irgendwelche Wookie-Kinderfilme mit euch gucken, wo sie in einem Baumhaus leben? Und
das ist kein Weihnachtsspecial. Also,
okay.
Das ist Rogue Squadron. Ich meine, da gibt es ja eine Buchreihe, da gibt es Comics zu, da gab es auch früher schon Spiele zu, genau. Mit Wedge Antilles, der ja ein wichtiger Pilot war bei den Angriffen auf die Todessterne.
Kauf den Helm!
Ja, war eine Aufforderung direkt an mich, fürchte ich. Auf jeden Fall ist das so eine Geschichte, die mich natürlich sehr, sehr interessiert, weil mich ja die Raumkämpfe mit am meisten fasziniert haben als Teenager bei Star Wars. Noch nicht mal die Lichtschwertkämpfe, sondern tatsächlich die Raumschlachten. Und ich vermute, dass das erstmal nur ein Film ist, aber Lucasfilm selber noch nicht weiß. Ey, je nachdem, wie das ankommt, gibt's vielleicht eine Fortsetzung etc. Die sind da ein bisschen vorsichtiger geworden und planen nicht direkt wieder eine Trilogie. Was wahrscheinlich
auch ganz smart ist. Da ist der Fokus dann auch auf Raumkämpfen. Voraussichtlich. Also der Name lässt es ja vermuten.
Voraussichtlich. Okay. Das ist halt um diese im Deutschen oft in den Büchern zumindest als Sonderstaffel wirklich übersetzte X-Wing-Staffel geht, die einfach besonders schwierige Aufträge fliegen. Ja. Und das sind, glaube ich, wie viel Flieger sind das immer? 6 oder 12? Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist auf jeden Fall eine feste Nummer. Da werden sie sich halt so Charaktere einfallen lassen müssen, die cool sind. Oder sie nehmen halt durch die Buchvorlage. Und dann werden sie sich ein paar besondere Einsätze einfallen lassen und dann wird das geil. Ja, da geht's halt nur um Piu-Piu am Ende des Tages. Hm. Und wenn man dann noch eine schöne Abenteuergeschichte drumherum strickt mit coolen Charakteren, dann macht das schon Spaß. Aber die wissen natürlich, dass sie mit der neuen Trilogie nicht insgesamt ins Klo gegriffen haben, aber dass dieser Plan, jedes Jahr neuer Star-Wars-Film, halt nicht so gut funktioniert hat, wie sie gedacht haben. Und deswegen sind sie, glaube ich, sehr vorsichtig und keiner weiß, ob das eine Trilogie wird oder jetzt ein Film. Was ja lustigerweise, Rogue One ist ja der einzige Film von diesen neuen, der von allen irgendwie okay gefunden wird oder sehr gemocht wird. Und der war ja nicht fortzusetzen. Das ist das Geilste an Rogue One. Der eine Film, der bei jedem gut ankam, da haben sie den Cast am Ende des Films ausgelöscht. Also nicht den Cast, nur die Figuren. Keine Sorge, Lucasfilm hat da nicht
das wär auch gut so.
Order 66 oder wie das Ding hieß gemacht und hat die ganze Besetzung gekillt.
Okay, ja, nur, dass ich das für mich einkategorisieren kann, weil ich mochte ja zum Beispiel den 8. richtig, richtig gern. Und den 9. mochte ich auch sehr, sehr gern tatsächlich. Also die ganze Trilogie, die letzte Trilogie mochte ich wirklich extrem gern, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich bin da auch einfach so ein Optiker, ne? Also ich mag einfach die Optik, ich mag den Look, ich mag den Sound und mir ist dann halt egal, ob ich jetzt die krassesten Gefühle für irgendwelche Charaktere entwickle oder nicht.
Also so 1%, ich glaube dir das, was du gerade gesagt hast, aber ich glaube 1% von Trollgürnd sagt auch so, ey, wenn ich irgendwo bei verschiedenen Leuten sagen kann, ich bin durch die neue Trilogie erst zum Star Wars Fan geworden, den ganzen anderen Scheiß mag ich nicht. Das tickt auch so ein bisschen mit bei dir, glaube ich.
Nee, tatsächlich, ich würde immer sagen ja, aber in diesem Fall tatsächlich eher, ich mag die Filme einfach, weil sie halt für mich das sind, was sie sein sollen und das ist Lichtschwert GZSZ. So, und dann, da habe ich halt Spaß mit. So, das ist alles, was ich erwarte, alles, was ich will. Und ich habe da einen anderen Anspruch, als ihr ihn dann wahrscheinlich an Star Wars habt oder gegebenenfalls habt. Aber ihr hattet ja auch Spaß damit. Deswegen, da ist es einfach, ich glaube, da bin ich halt einfach anders also, gestrickt.
Dir geht es um Lichtschwerter und die interessanten Familiendynamiken.
Absolut richtig. Und natürlich um Wolfgang Barrow, der gegebenenfalls auftaucht, um Leute zu verklagen. Also das wäre für mich was ganz, ganz Großes. Ich möchte einen kleinen Tipp loswerden, bevor Max gleich auch noch sagt, was er alles macht und Dominik noch sagt, was er alles macht. Ich gucke gerade zwei Sachen. Ich gucke gerade, ich habe mit Modern Family wieder angefangen, weil ich einen Ersatz, wie nennt man das, Maxi?
Drogen.
Ja, aber warte, ich weiß nicht, warum ich Maxi jetzt frage, aber wenn man Drogen nimmt, davon wegkommt und dann quasi wegkommen will und dann kriegt man eine Ersatzdroge. Das ist dann so,
Ersatzdroge heißt das.
Absolut, okay, dankeschön dafür.
Das ist mal Ritalin. Oder gibt es da mir nicht? Nee, Ritalin ist das nicht.
Hier die Dummköpfe.
Methadon, keine Ahnung, Alter, die Dummköpfe wieder. Also, ja, wenn ich jetzt Drogen nehmen würde, was würden wir da? Mhm.
Ja, also stellen wir uns einfach vor, Kinder Happy Hippo ist aus, dann muss ich was anderes haben und sag Kinder Bueno. So, um das für uns jetzt einfach mal ganz klar zu machen. Und,
absolut
richtig. Danke, Schütz. Und Ted Lasso läuft ja nicht mehr.
Ja.
Und ich brauche halt eine andere Wohlfühlserie und da kommt's wie gerufen, Modern Punisher. Family ist.
Achso.
Ich lasse Punisher auf dem einen Bildschirm laufen, auf dem anderen läuft Modern Family. Und beides hat so eine ganz, ganz gewisse Dynamik, die es dann entwickelt. Nee, Modern Family. Liebe ich ja, ist ja noch immer eins meiner großen Wunschthemen für Nukular irgendwann. Und da sind jetzt, ich glaube, die ersten drei Staffeln sind auf Disney Plus. Mhm. Kann man sich einfach schön wegsnacken, ne? Also ich gucke jetzt immer, wenn ich so stumpfe Sachen mache wie Rechnungen schreiben oder irgendwie konzeptisch aufschreiben oder sowas, dann lasse ich das dabei laufen. Das ist so eine Wohlfühlserie. Abends gucke ich dann Off the Boat als Wohlfühlserie. Ich habe momentan also richtig so viel Wohlfühlkram. Und jetzt auf dem Rad, also natürlich nicht im freien Straßenverkehr, sondern im Fitnessstudio. Weil sonst würde ich mich strafbar machen. So, gucke ich aktuell das ist Only Murders in the Building. Genau. Ah. Only Murders in the Building. Das gucke ich ab und zu hier bei mir auf dem Fernseher und dann halt ab und zu auch mal auf dem Rad. Und das ist so schön produziert. Ich habe aber das Gefühl, dass das gerade sehr viele Leute gucken, obwohl es am Anfang so ein bisschen nicht im Fokus stand, hatte ich das Gefühl. Also wir haben das ja, ich hatte das mitbekommen, weil ich glaube, Chris oder Joel, einer von beiden hatte das vorgestellt bei diesem, wir machen das ja für Disney Plus, diese Vorstellung des Streaming-Tipps, und der hatte das vorgestellt. Wir hatten auch bei Trailerschnack drüber geredet, weil halt Steve Martin mitspielt. Und wir, beziehungsweise jeder auf der ganzen Welt, Steve Martin mag. Manche Leute, ich glaube, Steve Martin ist richtig schlimm mit zu arbeiten, habe ich gehört, von einigen, aus einigen Ecken. Aber die
von
Leute, die ihn
von Kollegen, die haben das erzählt.
Von Kollegen.
Der Christ, ja. Steve Martin, ne, der ist einfach schrecklich.
So oft
der isst immer die ganzen Käsebrötchen, der isst immer alles leer, und der zäuft so viel Kaffee, da muss der so viel pissen, das ist furchtbar.
Naja, ist auf jeden Fall mit Steve Martin, der Charles Savage spielt. Dann hast du Martin Short als Oliver Putnam und du hast Selena Gomez als Mabel Mora. Und bei denen im Haus, die leben so Upper East Side oder Upper West Side?
Boah, ey.
Ist auch wurscht. Auf jeden Fall Upper West Side, sagen wir jetzt einfach, in New York. Unserem Apartment. Und da stirbt jemand. Und die sind halt einfach True Crime Podcast Fans und machen es sich dann zur Aufgabe, diesen Fall zu lösen, wer denn da jetzt gestorben ist. Also nicht wer da gestorben ist, sondern wer ihn getötet hat. Wer da gestorben ist, ist relativ eindeutig. Und wollen halt so der Wahrheit auf den Grund gehen. Und dann raffen sie halt, und ohne das jetzt mal vorwegzunehmen, der Mörder ist halt noch auf freiem Fuß und der könnte gegebenenfalls auch in diesem Apartment leben. Und das Ganze ist so schön und hochwertig produziert, und wenn du dir die Vorgeschichte davon durchliest, ja, dass halt Steve Martin und Martin Short wollten halt die ganze Zeit irgendwie zusammen diese Fernsehserie oder halt einen Film an den Mann bringen, und alle haben die abgewiesen. Alle haben so gesagt, ey, nee, produzieren wir nicht, machen wir nicht, keine Lust drauf, so. Und dann kam eben Hulu-Disney Plus und haben gesagt, so, ja klar, machen wir. So, haben wir Bock drauf, ist cool. Und deswegen durften sie das halt umsetzen. Ist eine Serie, ich glaube, mit, Dominik, lass mich lügen, 10 Folgen.
Boah, die Folge ist halt auch nicht relevant.
Ich bin jetzt in Folge 7. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Es macht so viel Spaß, man kann ein bisschen miträtseln. Man hat tatsächlich diesen True-Crime-Aspekt auch in einer Fernsehserie, und es ist stellenweise sehr, 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 sehr witzig. Also gerade das Zusammenspiel zwischen Steve Martin und Martin Short funktioniert so gut. Und ich dachte ja, dass Selena Gomez, jetzt muss Max mir natürlich wieder helfen bei Selena Gomez.
Ich finde das nicht, Gomez, gut. Ich find das nicht gut, dass du ihre alte, die Beziehung zwischen den beiden wieder aufwärmen musst. Jetzt.
Yes, das Bitte tut mir nicht. Sehr leid. Das tut mir sehr leid. Aber die ist ja eigentlich so ein Disney-Kinderstar, ne?
Mhm,
so.
Ja, die war ja mal die Ex-Freundin von Justin Bieber.
Ich weiß nicht, ob sie das zu einem Kinderstar bei Disney macht, aber vielleicht ist das.
Nee, aber das war, ich sag mal so, Disney-Kinderstar plus, also ich glaube, sie war das sogar bei High School Musical, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, weil ich bin mit der Karriere von Selena Gomez wirklich nicht so vertraut, aber sie war auf jeden Fall ein Kinderstar in diversen Serien, die auch aus diesem Disney-Kosmos sind, und sie war auf jeden Fall die Freundin von Justin Bieber, und sie hat es irgendwie aber, wie auch Justin Bieber, ja geschafft, vom Kinderstar auch noch irgendwie den Sprung in den Erwachsenenstar zu schaffen. Der war bei Justin Bieber, glaube ich, noch ein bisschen holpriger als bei ihr, aber tatsächlich haben beides eigentlich, haben sich gut gehalten, was so, also sind nicht irgendwann abgesackt und waren so weg, sondern haben so diesem wahnsinnigen, ekelhaften Druck eines Kinderstars standhalten können und haben es irgendwie geschafft, sich dazu halten. Und inzwischen ist die sehr angesehen, und die hat ja vor kurzem so einen Instagram-Post gemacht, den alle irgendwie so krass fanden, weil sie ihr sich relativ freizügig gezeigt hat, aber gezeigt hat, dass sie halt relativ, ne, also ich sag mal, dem Schönheitsideal weniger entspricht, als man das so von ihr vermutet hat, und auch ihre Fehler und so gezeigt hat. Und das haben alle irgendwie so geil gefunden und gefeiert. Fand ich auch gut. Und hat so eine sehr gute Entwicklung gemacht, auch was so Aufklärarbeiten und sowas angeht. Und ist so, also deswegen erzähle ich das, weil ich finde, sie hat so geschafft, nicht nur so, oh mein Gott, ich bin so eine coole Influencerin und jetzt ist alles so cool und ach, guck mal, wie süß ich bin, das ist meine Tasche und mein Hund. Sondern sie hat auch irgendwie so, sie hat sich irgendwie weiterentwickelt und hat sich auch mit ihrem Publikum weiterentwickelt und hat es auch so mutmachend und keine Ahnung. Also es ist irgendwie eine coole Persönlichkeit, glaube ich. Ja. Kennt sie nicht? Glaub's.
Ich habe sie damals das erste Mal wirklich wahrgenommen bei Spring Breakers.
Bei dem
Spring Breakers.
Ich hasse Spring Breakers.
Ich bin auch nicht der größte Fan von Spring Breakers, aber erstmal muss man sagen, da habe ich sie das erste Mal wahrgenommen mit Vanessa Hutchins?
Ich glaube, ja.
Hutchins? Dominik, das ist der Moment, wo du einspringen musst.
Ich hätte dich korrigiert, wenn es falsch wäre. Das erste Mal
richtig. Okay, mit James Franco ist das Ganze auch noch.
Absolut richtig, so spricht man den auch.
Okay, also, und die spielt auch mit, wie gesagt. Und mir war ja klar, dass sie schauspielern kann. Mhm. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass sie neben einem Steve Martin und Martin Shaw so ein bisschen untergeht, weil die natürlich eingespielt als Comedy-Duo ganz gut funktionieren. Aber sie bringt sich da sehr gut ein, hat so eine ganz gewisse Attitüde, die halt in der ersten Folge, wenn sie sich den Fahrstuhl das erste Mal treffen, da bist du so, okay, wer ist sie denn? So. Und dann öffnet sie sich den Jungs immer weiter. Und ey, das ist so liebevoll geschrieben, richtig, richtig witzig. Und allein in der ersten Folge gibt's eine Sequenz, also hier Martin, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ich habe ihn doch jetzt gerade gesagt.
Martin Short?
Nein.
Steve Martin?
Steve Martin, dankeschön. War halt früher Schauspieler, so. Und da kommt halt, sie sind an der Ampel, da kommt ein Typ auf ihn zu und ist dann so, hey, du warst doch Bozo, oder? Und er ist so, ja, genau. Oh Mann, ich habe das immer mit meinem Vater geguckt. Und er so, ja, cool. Das freut mich. Und dann erzählt der Typ halt so, ja, leider ist mein Vater jetzt gerade im Koma. Und dann erzählt er ihm halt so die grausamsten Dinge so über den Vater, dass er so, ja, der muss auch dann irgendwie gefüttert werden und er kann auch nicht mehr alleine auf Toilette. Und er steht dann halt so, was soll ich denn jetzt sagen, ne? Und dann will er die Situation auflockern und sagt so, soll ich ein Foto machen? Wollen wir ein Foto machen? Und dann so, ah ja, klar. Dann gibt der Typ einfach ihm die Kamera und dann soll er ein Foto von ihm und der Freundin machen, die so am Straßenrand stehen. Und dann so, ja, okay. Also es ist aber, das Witzige ist, nacherzählt funktioniert das Ganze nicht so gut, wie ihr jetzt gerade gemerkt habt. Wenn man es aber sieht, durch die Pausen und durch dieses unangenehme Gespräch ist es sehr, 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 sehr funny. Obwohl es ja gar nicht witzig ist, weil der Typ einfach erzählt so, mein Vater liegt im Koma, bla bla bla. Nee, der kriegt das gar nicht mit, wenn ich jetzt hier mit ihm geredet habe. So, kann man sich angucken. Das war alles, was ich sagen wollte.
Ist super geschrieben und ich glaube, ich habe noch kein negatives Wort darüber gehört. Man könnte das höchstens irgendwann kommen, von wegen, eigentlich ergibt der Fall, den sie da behandelt, irgendwie wenig Sinn. Und dann denke ich mir, es ist halt eine Komödie. Das ist halt immer ein Problem mit Kriminalfällen, dass sie oft keinen Sinn ergeben. Aber das ist scheißegal, wenn du eine Komödie machst, die charmant ist. Dann irgendwann stellst du die Fragen einfach nicht mehr. Ich warte nur immer noch auf den Typ, der sagt, und deswegen ist das Quatsch. Ja, aber dann hast du den Spaß halt selber kaputt gemacht. Das darf man halt irgendwann nicht mehr zulassen.
Ey, weißt du, was ich liebe? Ich liebe die Farben in dieser Serie und ich raff nicht. Es gibt so Produktionen, die einfach so gut aussehen, dass sie, aber die sehen auch so anders gut aus, als es jetzt, weiß ich nicht, so Ted Lasso sieht nochmal anders aus, ja. So Netflix-Serien haben alle einen relativ ähnlichen Look, weil sie halt, alle auch die gleichen Kameras benutzen und so weiter und so fort.
Einfach drei Seiten Style Guide, alle überall die gleichen.
Bitte?
Der Style Guide ist einfach immer noch der gleiche. So, hier Dark, hier Sex Education, hier Squid Game, Rainer.
Vielleicht einfach die
gleichen drei Seiten.
Genau, gleichen drei Seiten. Ich finde, das ist halt so schön und hochwertig produziert. Sollte man sich auf jeden Fall mal die erste Folge angeguckt haben. Und wenn man dann nicht gecatcht ist vom eigentlichen Thema, dann wird sowieso nichts. Dann kann man auch drauf verzichten. Aber mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch. Deswegen kann ich jetzt zu dem Fall selbst nichts sagen. Aber ja, gucken wir mal. Sonst ist nicht viel passiert, ne? Wie gesagt, wir gehen jetzt ins Kino, da freuen wir uns drauf. Ich hoffe, es gibt Popcorn umsonst. Das wäre mir wichtig. Ansonsten gibt es jetzt gerade tatsächlich auch bei mir in Sachen Videospielen nicht viel. Ich spiele Diablo 2 immer noch. Ich habe ein Spiel entdeckt, Free, das möchte ich kurz erwähnen. Wenn Leute Mini-Metro mögen, Ding Dong Dominic, oder sowas wie Mini-Motorways, check mal Free, ich muss kurz was trinken. Freeways. Also Free und dann Ways.
Wie die Cola.
Absolut richtig. Wie die Freeway Cola, nur mit S. Und das sieht aus wie Paint. Und man muss Autobahnen bauen. Also wirklich Auffahrten, Zufahrten und so weiter und so fort. Mehr muss man gar nicht machen. Und wenn man das gemacht hat, da kann man wirklich gar nicht so viel ich sag mal,
kann man gar nicht so viel machen.
Nee, man kann wirklich nicht so viel machen, weil du baust wirklich nur halt diese, du baust eine Autobahn und musst halt einfach verschiedene Knotenpunkte miteinander verknüpfen und das bemisst dann im Prinzip halt die Effektivität deiner Autobahn. Und ich habe mir jetzt, und das muss ich auch dazu sagen, war mir super unangenehm, ich habe jetzt heute Morgen eine Stunde lang Rechnungen schreiben müssen und Sachen machen müssen. Ich habe mir wirklich eine Stunde lang von einem Typen, der ist Autobahnarchitekt oder so, keine Ahnung, ein Video darüber angeguckt, welche Autobahnarten es weltweit gibt und habe dann Screenshots davon gemacht, die ich in Freeway austesten möchte. Also ich habe richtig, richtig Bock. Ich liebe sowas, ja. Und ja, ansonsten halt, wie gesagt, Diablo 2, Back 4 Blood spiele ich. Ich wollte in The Cycle reingucken. Da war ich jetzt zum Playtest eingeladen, kam aber nicht dazu. Weiß auch nicht, ob der immer noch läuft, tatsächlich. Und ja, ansonsten passiert nicht viel auf meiner Seite. Ich habe jetzt gesehen, Alan Wake spielt Maxi, das finde ich immer noch schön. Aber da hatten wir beim letzten Mal ja schon drüber geredet. Und ansonsten freue ich mich auch übrigens. Mir haben 3-4 Leute geschrieben zur letzten Folge, ja, dass sie Steve Lichtman jetzt gekauft haben in den beiden Buchversionen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und wahrscheinlich warten die jetzt noch eine Woche, bis es da ist. Und dann können sie loslegen. Aber das fand ich sehr, 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 sehr schön, dass da so ein kleiner Tipp dann auch mal ernst genommen wird. Deswegen, ja. Dominik, Max, habt ihr noch irgendwas?
Wenn wir gerade noch bei Netflix, Dings reden, Disney Plus reden, dann möchte ich noch ganz kurz eine neue Serie empfehlen, die auch mitgeschrieben ist von Taika. Erstmal, What We Do in the Shadows ist jetzt auf Disney Plus, beide Staffeln, ist die Serie zum Film. Im Deutschen hieß der 3-Zimmer-Küche-Sarg oder 5-Zimmer-Küche-Sarg. Dominik weiß es vielleicht auch, keine Ahnung. Gab auf jeden Fall, der Film hieß auch What We Do in the Shadows im englischen Original. War damals, war sehr, sehr schön, ist so eine Mockumentary über so eine Vampir-WG. Sehr, sehr schräg, sehr, 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 sehr lustig. Viele Leute, die man mag, so ein bisschen das Team hinter Flight of the Conchords und so. Auch viel, auch mit Taika Waititi, aber auch, glaube ich, mitgeschrieben teilweise. Und die Serie hat auch Folgen von ihm geschrieben. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist super krasser Unfug, weil diese Vampire so viel zu drüber spielen und weil die alle so, also die sind halt so fehl am Platz in dieser Welt mit ihrer komischen Eitelkeit. Und da gibt es noch so einen Energievampir, das ist einfach nur so ein Bürokrat und so. Also da sind sehr viel lustige Sachen dabei. Das kann ich sehr empfehlen. Da habe ich jetzt erst ein paar Folgen geguckt und habe endlich damit angefangen, weil Marek irgendwann zu mir meint, das wäre eine der lustigsten Serien, die er je gesehen hat, und fand die ersten Folgen jetzt auch schon sehr awesome. Und dann gibt es eine neue Serie, die heißt Reservation Dogs. Die hat jetzt vor ein paar Wochen Amerika-Premiere gefeiert und jetzt auch letzte Woche in Deutschland. Heute kam heute war das erste Mal eine neue Folge draußen, nachdem letzte Woche die ersten beiden Startfolgen kamen. Heute kam die dritte, die habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe die ersten beiden Folgen gesehen. Es geht um so Kids in so einem alten Indianerreservat quasi. Und das ist, also so ein Native-Ding, und das ist so absurd, wie die da rauskommen wollen. Eigentlich wollen die nur Geld sammeln und irgendwie klauen sich alles zusammen, um irgendwie da rauszukommen. Und es ist alles so abgefuckt. Und die ganzen Charaktere sind so absurd, die da auftauchen. Und es sind so viele komische Figuren am Start. Also es ist ganz, ein ganz absurder Cast. Es ist ganz absurd gefilmt teilweise. Es hat eine ganz eigene Art von Humor. Es ist wahnsinnig ernst. Dann ist es aber auch teilweise wieder so sehr funny. Dann ist es wieder irgendwie dramatisch. Dann hat es wieder sehr viel Herz. Es ist ultra krass. Also man merkt so richtig, dass Taika halt, also, ne, der schreibt das ja nur so mit oder inszeniert das auch so ein bisschen mit, aber man merkt so richtig diese Handschrift von dem, und ich finde das ja so geil, dass Taika Waititi inzwischen halt sowas Großes inszenieren kann wie ein Thor, aber dann halt auch sowas halbnischiges wie ein Jojo Rabbit, dann wieder so einen Star Wars Film macht und jetzt aber auch dann so eine Serie macht, wo er dann irgendwie, die eher sich so klein und schmutzig anfühlt und sowas, und das ist so geil, wenn so Leute irgendwie immer wieder zu ihren Roots zurückfinden und dann noch den dummen Kram machen, der sie unterhält und der ihnen Spaß macht, wenn sie auch die großen Main-Produktionen machen. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Das macht mir sehr viel Spaß. Das ist keine Mainstream-Serie meiner Meinung nach. Muss aber nicht. Ist einfach irgendwie, ist mal wieder was anderes. Hat mal wieder einen anderen Vibe. Und es haben Leute gesagt, ja, ich gucke das aber nicht, weil ich liebe ja das Original Reservoir Dogs. Hab ich gesagt, das hat nichts miteinander zu tun. Hört einfach auf zu reden. Guckt euch das an. Das steht in keiner Verbindung, außer dass einmal im Hintergrund ein Reservoir Dogs Poster hängt. Es geht um was ganz anderes. Hat thematisch und inhaltlich nichts damit zu tun. Guckt es. Das ist schön. Das ist eine sehr, sehr gute Serie und hat jetzt erst angefangen. Kann man noch schön mit reinsteigen. Kommt jeden Mittwoch eine neue Folge. Und freue mich schon heute Abend dann die dritte zu gucken, weil bei mir ist es halt auch so wie bei Ted Lasso jetzt, ich habe Ted Lasso immer noch offen, lass dann drüber reden, das ärgert mich selber, Aber so nachdem What If vorbei war und ich immer so mein Mittwochsritual hatte, nach Hause zu kommen und dann irgendwie sich What If anzumachen, sich darüber zu freuen, was jetzt wieder passiert, fällt das ja gerade weg. Und so, ich bin ja ein Riesenfan dieses Release. Jede Woche kommt eine Folge raus. Habe ich schon oft erklärt, warum. Weil ich einfach nicht so dieses, hier ist die Staffel mit 100 Stunden, sondern so, hier ist einmal eine halbe Stunde, nächste Woche kommt die nächste, das ist irgendwie schöner. Und deswegen ist es jetzt mein neues Ritual, Reservation Dogs. Wird heute dann auch noch nach der Folge, die wir hier aufzeichnen, geguckt, die dritte.
Sind ja, hast du ja gerade gesagt, auch nur so 25 bis 30 Minuten pro Folge. Mhm. Tatsächlich bin ich aber auch drauf reingefallen. Also ich habe diese Übersichtsseite bekommen, was auf Disney Plus jetzt launcht, und habe dann gelesen, Serie Reservoir Dogs. Und war so, fuck yeah. Geil, warum wusste ich das denn nicht? Und dann so guckt, Reservation Dogs. Naja, wird das gleiche sein, nur anderer Name. Und dann halt geguckt und war ich so, okay, ich pack's mir zumindest auf meine Liste, das sieht ganz gut aus. Aber wenn du jetzt sagst, den Max Thumb of Approval gibst du da erstmal.
Gib beide Thumbs up.
Okay, dann werde ich das Ganze mal verfolgen. Vor allem bei 30 Minuten als erste Folge, da weißt du dann ja auch direkt, ob es dir zusagt oder eher nicht. Das ist ja das Gute daran. Und ich hatte jetzt auch, du hast ja gerade gesagt, ich hatte jetzt letztens erst wieder einen Diskurs darüber, ob man Binge-releasen sollte bei solchen Serien oder halt Einzel-releasen. Und ich bin einfach, als Netflix es damals angefangen hatte mit diesen Binge-releases, war ich so, ja, fuck yeah, Binge-releases ist das Geilste. Aber ich bin mittlerweile sowas davon weg. Also ich bin wirklich so, bitte kein Binge-Release. Ich will mich jede Woche darüber freuen. Weil es gab auch nichts Geileres, als bei Ted Lasso zu sagen, so, ey, freitags, it is. So, und dazwischen so ein bisschen zu spekulieren, ein bisschen zu gucken und nicht irgendwie auch die Kumpel zu fragen, so, wo bist du gerade? Bist du bei 3? Ich bin seit 6. So, ja, ich hatte jetzt keine Zeit, ich muss morgen Abend anfangen. Ja, shit, Alter, ich hab's vor 2 Tagen schon geguckt. So, und jetzt gerade, das ist halt so schön und das macht so viel, es macht so viel mehr Spaß, sich, und das ist ja absurd, ja, weil wir in der Freiheit leben. Also früher war es ja so, TV gucken, wenn es da ist. Ja, dann waren wir irgendwann halt so, ja, aber wir sind im Internet, wir gucken, wann wir wollen. Und jetzt sind wir wieder so, so eine Mischung ist schon okay.
So. Ja, ich finde das irgendwie schon auch cool. Und ne, das war bei Mando so, es war bei WandaVision so, es war bei den ganzen Marvel-Serien jetzt so. Ich finde so ein Ted Lasso und so weiter und so fort, es trägt sich ja auch ein Hype länger. Ted Lasso, ja. Auch wenn ich von Ted Lasso, wenn ich es noch nicht geguckt habe, aber man hat jede Woche war Ted Lasso überall Thema. So, die ganze Zeit, also bei euch oder auch bei meinem Vater und sonst irgendwas, Leute, die Ted Lasso gucken und lieben, die waren alle so, boah, die neue Folge, oh Gott, dann wird er alleine da nachts, das ist alles so krass. Und du hörst immer nur von allem, wie toll das ist. Und das ist auch viel, also keine Ahnung, so, ich zum Beispiel Stranger Things ist so, yo, krass, dann kommt die Staffel morgens um 9 Uhr online, ich mach die um 9:01 an, die ist dann um 18 Uhr, bin ich durch. Und dann bin ich so auch 2 Tage so, wie geil war Stranger Things? Und dann ist 3 Jahre kein Thema. So, das ist halt irgendwie. Und Mandalorian war die 8 Wochen oder wie lang es ging, wo Mandalorian da war, war 8 Wochen Mandalorian mein popkultureller Lebensinhalt. So, und das ist schon schön.
Absolut, absolut. Und deswegen, wie gesagt, ich freue mich deswegen jetzt über Modern Family. Auch wenn ich es schon gesehen habe und wenn jetzt 3 Staffeln da sind, ich brauchte jetzt einfach wieder so diese Ersatzdroge. Aber wenn du sagst, Reservation Dogs ist auch cool, dann werde ich da mal rein gucken.
Zumindest. Die Frage ist, ob Netflix da irgendwann mal was ändern wird und ob sie sich das erlauben können, weil es gibt ja immer noch Verfechter von dem Binge-Release und ich denke, dass bei allen,
nennen die sich.
Ich denke, dass bei allen bestehenden Serien sie es nicht ändern werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann sagen, diese Serie eignet sich dafür besser und es irgendwie begründen wollen, auch gegenüber dem potenziellen Publikum, weil die halt auch sehen, wie die reden einfach ein halbes Jahr über 10 Folgen. Und wir hauen eine Serie raus mit einem riesen Aufwand und dann ist das ungefähr so, als hätten wir einen Film released und dann ist nach einem Wochenende vorbei.
Bei ein paar Sachen komisch. Machen sie das ja. Ich glaube, bei Riverdale ist das ja immer so. Oder bei Better Call Saul war es ja auch mal so ein wöchentliches Release. Als sie noch Fargo hatten, war es auch bei ihnen noch mit Fargo so. Aber so meistens machen sie also die großen Squid Game oder so, diese ganz großen Brocken, die kommen ja am Stück.
Aber das sind, glaube ich, die anderen Sachen sind zwar in Deutschland Exclusives, aber das sind keine richtigen Netflix Originals, sondern die arbeiten dann mit irgendwelchen Sendern zusammen in den USA, wo es halt wöchentlich einen Release hat. Und wir kriegen es dann hier, aber halt nur wöchentlich, weil es international ja auch nirgendwo auf einen Block kommt. Und die richtigen, reinrassigen Netflix Originals, ja, die kommen, glaube ich, immer am Block. Und ich weiß nicht, ob das für die Sinn ergibt, da nicht irgendwann mal was zu ändern. Die sehen ja dann auch, die haben ja den direkten Vergleich. Die Sachen, die einmal die Woche kommen, wie es da läuft. Wobei ich da nicht das Gefühl habe, dass sie da bisher das Riesending haben. Better Call Saul ist schon eine gute Adresse. Das eigentlich alle, die du genannt hast. Aber die hatten nie so diesen Einschlag gehabt, habe ich das Gefühl. Also
ja, aber das ist natürlich auch ein Star Wars und Marvel Produkt zu releasen. Das ist natürlich auch was anderes als so ein nischiges Ding aus Breaking Bad, ne?
Ja, das stimmt.
Das ist schon irgendwie crazy. Aber vielleicht ist das auch am Ende die Taktik. Also vielleicht ist auch einfach, dass Netflix sagt so, naja, wir sind halt die, wo du halt alle Staffeln auf einmal kriegst. Und viele Leute, ne, wie du schon richtig sagst, die befürworten das. Also die Haus des Geldes-Fans.
Lachst du nicht aus, du guckst es auch gern.
Nee, das stimmt. Ich habe die ersten zwei Staffeln geguckt und fand, dass die ersten zwei Staffeln, ich wusste, dass es eine sehr dumme Serie ist, die sehr schlecht geschrieben ist teilweise, aber die mich gut unterhalten hat. Aber ab der dritten Staffel, wenn es irgendwas, Tote Mädchen lügen nicht und das Haus des Geldes, die beiden Serien Fortsetzung bekommen haben, ist einfach nur ein Scherz. Es ist wie, als würde man Titanic 2 drehen. Aber egal, gibt's ja auch. Keine Ahnung. Ich glaube, die finden es aber gut, so, ne? Also die finden es auch cool, wenn du sagst so, ja, ach, guck mal, das ist jetzt alles wieder da, dann kann ich das gucken am Wochenende. Ist ja auch okay. Ich fand das jetzt mit Squid Game ja auch ganz cool, so, weil man so gehypt und dann, oder man findet dann die erste Folge irgendwie krass, und so, ja, wie geht's denn weiter, dann kann man direkt weiter gucken oder, das hat auch seine Vorteile. Ich finde, eine Mischung macht's am Ende. So, dass Netflix das eine so macht und dass Disney Plus das so macht, finde ich beides cool. Bei Serien wie Mando, wie Marvel-Kram oder sonst was, wo es mir einfach ein bisschen mehr im Herzen liegt als bei Squid Game. Da ist es dann auch schöner, dass man das, also das, es ist ja einfach, du zelebrierst, ja, so, du zelebrierst deinen Franchise und das ist ja auch irgendwie cool und macht mega Bock und manchmal ist es auch nicht notwendig, finde ich, so, also dass sie dann Solar Opposites hättest du auch meiner Meinung nach einfach den Brocken bringen können, ne, ja, das war dann so ein bisschen künstlich verknappt, so, aber das ist auch okay, es gehört zu deren Plan und am Anfang hat Star ja auch einfach Sachen gebraucht, die sie wöchentlich raushauen und da war das auch gut und mal gucken. Ich bin gespannt im Übrigen, wer die Dexter-Serie kriegt, die neue, also die neue Staffel. Weil die sieht ja auch, nachdem der Schluss von Dexter eher verhunzt war, sieht das neue auch irgendwie nochmal vielversprechend aus. Und da habe ich ein bisschen Bock drauf.
Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben es letztens auch bei Trailerschnack besprochen. Zweimal Trailerschnack, check.
10 Euro.
10 Euro werden überwiesen, Dominik Hammes. Tut mir leid. wusstet ihr eigentlich, es gibt sehr gute Schuhe bei 43. Es gibt eine Dokumentarserie demnächst von National Geographic's Welcome to Earth mit Will Smith. Und das sieht so geil aus. Das sieht wirklich so geil aus. Und ich habe gerade mal geguckt, das ist auch eine Serie und da wird auch wöchentlich released. Und da bin ich mal gespannt, wie das bei so, ich lerne was über die Welt mit Will Smith, aber ich freue mich darauf, jede Woche was über die Welt zu lernen mit Will Smith, funktioniert. Und da bin ich wirklich sehr, 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 sehr gespannt.
Ich denke, die werden schon genau wissen, wie sie das machen, denn selbst mir fällt ein, okay, sag mal, du hast irgendwas geguckt, irgendwo in der Arktis, die ganze Folge über, kriegst geile Bilder, kriegst den Charme von Will Smith, ein paar schöne Aktionen und dann hast du direkt am Schluss so, nächste Woche und dann siehst du die Wüste und bist so, fuck, das will ich jetzt sofort sehen und dann bist du direkt wieder hooked, weil du dann nicht sagst, ja, ich möchte jetzt immer irgendwie die Arktis sehen, sondern, oh nee, es sieht ja woanders auch hübsch aus in 8K oder was auch immer sie da für Kameras mitschleppen. Deswegen, das wird klappen.
Ey, absolut, absolut. Ich bin super gespannt. Ich meine, das ganze Setup, das sie da aufgebaut haben, um diese Serie herum, ist ja auch einfach super krass. Ne? Also es wird eine sechsteilige Serie vom Black Swan-Regisseur und so weiter und so fort. Die wissen, glaube ich, schon, was sie da machen. Aber ich finde es halt geil, dass das auch Will Smith ist. So, der einfach sagt so, ich habe viele Dinge noch nicht gemacht, jetzt machen wir sie zusammen. Ciao. Guckt euch auf jeden Fall mal den Trailer an. Lass uns jetzt mal nicht mehr über die Zukunft reden, lass uns über die Vergangenheit reden. Ich würde sagen, wir kommen zum eigentlichen Thema der Folge. Und wir haben es vorhin schon angekündigt, es sei denn, jemand unterbricht mich.
Nee.
Okay, sehr gut. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, es sei denn, letztens musste ich meinen Pass abholen. Und, ist egal, wir wollten nicht über sowas reden. Ich wäre wieder sauer geworden jetzt
gerade. Wolltest du wieder so alte Männergemecker machen? So, ah ja, dann waren die beim Amt zu langsam und dann war ich wieder scheiße.
Nee, da waren, in Bayern gibt es gerade ein Volksentscheid, ob der Landtag quasi neu gewählt werden wird. Ja, initiiert unter anderem von Querdenkerfraktionen und Co. Und das muss halt in jedem Rathaus muss halt quasi ein Platz sein, wo sich Leute eintragen können für dieses Volksbegehr. Und ich wollte nur meinen Ausweis abholen und ich wollte einfach nicht meckern über Querdenker und Co. Das war jetzt eher der Punkt. Aber jetzt mache ich es doch und bin dann da rein, hab mich hingesetzt und dann kommt da so ein bayerischer Dulli rein, ne? So Maske so unter die Nase gezogen, so halb an, wo ich auch bin so, ey Leute, ey wirklich, das ist jetzt auch schon lange genug, müsstet ihr schon raffen, ne, dass ihr dumm aussieht. Kommt rein, da waren noch 3-4 andere Frauen mit mir in diesem Raum, alle gewartet. Und er geht dann so zur Tür, will die Tür aufmachen zum Büro. Und dann kommt so die Assistentin, warten Sie bitte. Ja, zum einen sind andere noch vor Ihnen dran und zum zweiten, hier, meine Kollegin kommt raus und holt dann die Leute rein. Und er so, ja, ich wollte nur unterschreiben für Volksbegehr. Und er so, ja, das ist ja auch okay, können Sie ja gleich machen. Aber Sie müssen trotzdem kurz warten, denn die anderen Kunden sind vor ihnen dran. Und dann hat er sich nicht hingesetzt, sondern ist immer so von links nach rechts gelaufen, wie so ein Löwe, ja, der so sein Revier markiert, immer so von links nach rechts. Und hat dann auch so ganz laut geschnauft, so. Und da kriege ich ja zu viel, ne, wenn solche Leute irgendwie dann so einen Stress verbreiten, in einer Situation, wo du halt keinen Stress verbreiten musst, wo einfach ist so, ja, wir müssen alle warten, Digga. Ne, so, jeder muss hier gerade warten, weil die haben nur 3 Berater und dann muss man, da wird man reingeholt. Und dann so, ja, das dauert hier aber ganz schön lange, hat er irgendwann gesagt, ne, und dann alle schon so die Augen verdreht. Und ich weiß, dass ich der Nächste war, der ran war. Dann geht die Tür auf. Davor meinte sie noch, setzen Sie sich bitte hin. Sie dürfen hier jetzt nicht rumlaufen, aufgrund von Corona-Hygienemaßnahmen. Und er so, Corona, Corona, immer nur Corona. Da war ich so, oh, Digga, das kann nicht dein Ernst sein, ne. So, dann wurde ich gebeten reinzukommen und dann will der sich vordrängeln. Aber da war ich dann aber auch auf 180. Da habe ich gesagt, guter Mann. Ich war vor, kein Problem. Hat er mich angenießt. Nee, aber dann war ich so, guter Mann. Zum einen bin ich vor Ihnen dran, zum anderen sind da noch 3 Damen, die auch vor Ihnen dran sind. Sie müssen da schon warten. Dann hat er irgendwas auf Bayerisch gesagt zu mir, ne? Und dann
Horzen, so, Snatzen, Snutzen, Horzer, Zitzen.
Ah, genau. Das war zumindest das, was ich auch verstanden habe. Hutzen, Snotzen! Und dann so, ja, okay. Und dann meinte ich so, bitte, ne, so, dann wurde er lauter, ja, was mir einfallen würde, ihn zu maßregeln. Ja, und dann bin ich so, ich habe noch gar nicht angefangen, dich zu maßregeln. Und dann hat er gesagt, was fällt Ihnen denn ein, mich zu duzen? Und dann hat er gesagt, jetzt ist auch mal gut. Dann haben wir uns gegenseitig gesagt. Und dann bin ich rein, ja, und dann beim Tür zu stehen, habe ich gesagt, Arschloch. Einfach so. Und dann war aber ganz laut plötzlich. Die Tür war aber schon zu und er durfte ja nicht rein. Und dann die Frau, die mir begegnet ist, also die Frau, die mich da reingeholt hatte in diesen Raum, die meinte dann nur so, ja, mit solchen Leuten haben wir gerade sehr viel zu tun. Und da war ich so, tut mir leid für Sie. Aber ja, das war auf jeden Fall ein schöner Tag. Ich habe meinen Ausweis bekommen, sehe da aus wie ein Schwerverbrecher. Also auch das muss man natürlich erstmal hinkriegen. Aber sowas hat, das hat mich genervt. Das hat mich wirklich, wirklich genervt, dass sich Leute, ich finde so, das ist so frech. Ja, so, ja. Eklig frech. Naja, wie dem auch sei, lass uns zum eigentlichen Thema kommen. Lass uns zum Thema der Sendung kommen, und zwar die Adams Family. Und bevor ich was sage, möchte ich sehr, sehr gerne, dass Maxi was dazu sagt. Maxi, wir hatten eigentlich für den heutigen Tag, das Thema werden wir demnächst machen, Tim Burton ausgesucht als Thema. Und haben dann aber gesagt, hey, zu Halloween würden ja auch die guten Adams passen. Und das fanden wir alle eine sehr, sehr gute Idee. Die Idee kam von dir. Und dann gibt es jetzt die Adams Family. Wie kamst du denn dazu, Maxi, das Thema vorzuschlagen?
Ich bin wieder irgendwie auf die Adams Family gestoßen. Ich weiß gar nicht, warum. Es gibt ja jetzt momentan, also 2019 gab es ja diesen Animationsfilm. Da kommt jetzt auch gerade ein zweiter Teil raus. Mhm. Was mich so ein bisschen gewundert hat, weil ich gedacht habe, das war jetzt nicht so ein Ding. Hat ja auch sehr, sag ich jetzt mal, mäßige Kritiken gehabt. Ich habe ihn nicht gesehen, aber es spricht mich leider auch gar nicht an. Da habe ich mir gedacht, naja, die Zeit kann ich mal was mit anderem machen. Aber ich habe einen ganz großen Bezug und ich habe schon ganz lange das Begehren, mal wieder Adams Family zu schauen, den ersten sowie den zweiten, weil ich die als Kind wahnsinnig oft und wahnsinnig gern gesehen habe und weil ich auch das war noch so aus der guten alten Kinozeit, als so Filme, so, wenn die so liefen, so richtigen Hype hatten und so übergeschwappt sind. Und man hat sich so, am nächsten Tag haben sich so Kinder in der Schule erzählt, was da so passiert. Man hat dann nur darauf gefiebert, tagelang, bis man da auch rein darf und so. Und Adams Family war für mich so ein Ding. Also erster sowie zweiter. Und ich finde es auch mal ganz interessant, weil die ja so eine eigene Art haben, so einen Film zu erzählen. Der Film ist ja auch schon sehr Tim Burton-esque. Irgendwie und so. Und dann habe ich gedacht, ich muss das alles mal wieder sehen. Ich muss mal wieder diesen Vibe atmen. Und habe gedacht, ich glaube, es ist schöner, wenn wir über das reden, als wenn wir jetzt irgendwie Tim Burton mit zu wenig Vorbereitungszeit nehmen, weil das Thema ist mir zu wichtig und zu groß, als dass man da jetzt irgendwie so, sage ich mal, halb reingeht. Dann fand ich dieses Addams Family Thema irgendwie schön und ansprechend. Da habe ich gesagt, passt ja auch gut zur Halloween-Zeit, weil ich ja diesen, ich liebe ja an Halloween so ein bisschen auch diesen, den netten erwachsenen Grusel, so, also den, also der gar nicht blutig ist, sondern der, oder nee, der eher der Familiengrusel, so wie Addams Family oder sowas wie Hocus Pocus oder The Nightmare Before Christmas, viele Tim Burton-Filme fallen da oder Beetlejuice, Edward mit den Scherenhänden, die haben ja alle irgendwie so einen angenehmen Vibe, Grusel-Vibe, aber irgendwie auch was Schönes und sowas. Und Addams Family hat dann halt auch sowas eher lustig, gruseliges, aber halt alles super harmlos. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Also ich habe richtig viel Bock drauf und es hat mir total viel Spaß gemacht, die wieder zu schauen. Und es war interessant, die zu gucken. Ne? Und darüber werden wir heute reden, warum das interessant ist und was da so passiert und wer da so am Start ist und wen es davon auch nicht mehr gibt. Und ja, finde ich ein schönes, kleines, süßes Halloween-Thema. Aber wir werden hauptsächlich über die Filme reden, haben wir uns, glaube ich, drüber geeinigt.
Ja, also
über die zwei klassischen, 91er und 93er, genau. Weil die neuen haben jetzt für uns nicht so eine Relevanz, die sind für eine andere Generation wichtig. Man kann vielleicht noch 2, 3 Sätze über die Vorgeschichte oder das ganze Franchise sagen. Aber wir legen heute schon den Fokus vor allem auf den Film mit Roll Julia heißt er, ne? Und so Co. Und ja, das ist auch schon viel Stoff.
Definitiv. Also ich kann ganz kurz, ich habe auch nur die Wikipedia aufgemacht und habe gemerkt, okay, es lohnt sich gar nicht. Da müsste man ja fast Bücher wälzen, bis man richtig reinsteigt. Das gibt es seit 1938, die Addams Family. Angefangen als Zeichentrick, nicht Zeichentrick, sondern Comicstrips im New Yorker, glaube ich, veröffentlicht. Lustigerweise von Charles Addams erdacht. Er hat die Figuren also einfach nach sich benannt, was ich sehr putzig finde in dem Zusammenhang, weil es ist ja jetzt nicht die strahlenden Helden, sondern sehr subversive Figuren. Und ja, das zieht sich durch. Es gibt, glaube ich, noch, das hat, glaube ich, jeder mal gesehen, die Schwarz-Weiß-Serie aus den, ich glaube, 60er Jahren. Die findet ihr auch auf YouTube lustigerweise alle einfach zum Angucken. Ganz offiziell von MGM, habe ich eben geguckt, eine ewig lange Playlist. Finde ich tatsächlich, wenn man irgendwie jetzt eine Halloween-Feier hätte, zu Hause so als Hintergrundberieselung gar nicht schlecht, weil allein dadurch, dass es Schwarz-Weiß-Look hat und diese ikonische Optik ja auch hier schon vorkommt mit dem Nadelstreifenanzug, Morticia Addams in ihrem schwarzen Kleid und so weiter, ist das eigentlich richtig cool, finde ich. Und gerade, weil es gratis ist und ich habe jetzt am Anfang gedacht, das wird ja nirgendwo gestreamt und dann gucke ich, ist einfach der offizielle MGM-Kanal auf YouTube. Besser geht's ja eigentlich nicht. Guckt euch das an, wenn ihr Bock drauf habt. Also da müssen wir nicht groß drüber reden, aber es sind die gleichen Archetypen, ist natürlich ein ganz anderes Fernsehgefühl, aber ich finde es interessant, da noch wieder reinzugucken. Soll heute aber nicht im Detail darum gehen. Und da gab es natürlich auch 1000 Crossover, sogar mit Scooby-Doo sehe ich gerade. Und den neuen Kram habe ich auch nicht geguckt. Und es gibt noch ein paar Direct-to-DVD-Sachen aus der jüngeren Vergangenheit, die ich auch nicht angeguckt habe. Die sahen nämlich leider Gottes alle nicht so geil aus. Aber diese beiden 90er-Filme sind für mich auch ganz große, ganz, ganz große Nummer. Deswegen rede ich da heute auch sehr gern drüber. Und Chris meldet sich seit einer halben Stunde. Ich rede eigentlich nur weiter, weil mir da weiter den Arm hebt. Aber kannst gerne auch was sagen.
Relativ wenig wollte ich dazu sagen, aber ich wollte sagen, ich habe mich auch jetzt in der Vorbereitung tatsächlich in dieser Schwarz-Weiß-Serie auf YouTube wieder ein bisschen verloren gehabt, weil ich die sehr, sehr mag. So, ja. Ich mag das Setup so, ich mag auch, dass das alles noch ein bisschen langsamer erzählt wird und dass das, wie soll ich sagen, so ein gemütlicheres Fernsehen ist. So. Aber beide Filme auch natürlich geguckt. Ich habe aber auch den Animationsfilm geguckt von 2019. Ah. Den habe ich jetzt gerade geguckt, weil wir nochmal die Aufnahme ein bisschen verschoben haben und der geht ja auch nur 90 Minuten. Ist okay. 3, 4 gute Gags sind drin. Aber ich finde, er erweitert das jetzt nicht so, dass man sagt, man muss es gesehen haben. Ich glaube, so dieses klassische Addams-Family-Gefühl, das hattest du halt in dieser 60er, 70er-Serie gab es das und das gab es einmal in dieser 90er-Serie. Und ich habe das Gefühl, jetzt gerade finden sie sich oder müssen sich dann neu finden. So, wie man das Ganze adaptiert in eine noch modernere Zeit, die wir haben, dass es halt trotzdem so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt. Ja, weil die ganze Familie wirkt ja aus der Zeit gefallen. Und das war halt beim Animationsfilm so ein bisschen anders. Da sind sie dann halt auch in die große Stadt gekommen. Also quasi neben ihrem Schloss wurde eine Stadt gebaut. Und die Stadt ist halt so super glücklich, super fröhlich. Die Kinder stehen auf der Straße, performen da und singen irgendwie so, sei so wie wir, sei wie alle, sei nicht anders, la la la. Und dann gucken sie das an und sie so, das ist ja grausam. So, also nur so, ich glaube, diese Schwarz-Weiß-Serie, gerade für unser Publikum auch, die können sich da nochmal ein bisschen was rausholen. Der Animationsfilm ist halt ein bisschen verloren. Und die Netflix-Serie, die jetzt kommen soll, die habe ich noch nicht gesehen, natürlich. Also Wednesday als Netflix-Serie von Tim Burton. Find alles, was man da bisher von gesehen hat, aber durchaus interessant. Das ist, glaube ich, das Einzige,
aber was ich dazu sagen kann. Aber gibt es da überhaupt schon irgendwas zu? Also ich habe also jetzt gerade mal die Seite auf...
Poster und Co. habe ich bisher gesehen. Ich glaube, einen Trailer gab es noch nicht.
Ich habe jetzt aber gerade mal die Castingliste auf. Und es ist ja schon ein bisschen. Also Catherine Zeta-Jones als Morticia Adams finde ich schon interessant. Oder Louis Guzman als Gomez Adams ist vielleicht sehr klamaukig, aber könnte auch passen. Oder Gwendoline Christie spielt auch mit. Also es sind schon ein paar bekannte Nasen drin. Die Jenna Ortega, die Wednesday spielt, kenne ich die? Ach, die hat in diesem Babysitter-Killer-Queen mitgespielt. Na, dann kenne ich die wahrscheinlich eher so ein weniger. Die Präsidententochter in Iron Man 3. Das ist doch mega. da bin ich gespannt drauf. Tim Burton ist ein anderes Thema. Da kann man nur vielleicht doch dazu sagen, Tim Burton die letzten Jahre, also ich liebe Tim Burton, hat ein paar Filme gemacht, die ich ultra schätze. Allen voran Big Fish, einer meiner Lieblingsfilme. Aber auch viele andere Sachen wie Batman Returns und so weiter und so fort. Die letzten Jahre eher Belangloses abgeliefert und viele Filme, wo man gesagt hat, das wäre doch eigentlich dein Film gewesen, allen voran Alice im Wunderland. Nichts hat mehr geschrien, sein Leben lang hat nichts mehr geschrien, Alice im Wunderland zu verfilmen. Nichts passt besser zu Tim Burton und es war der wenigsten Tim Burton-Film, den ich je gesehen habe. Da war vielleicht dann wirklich irgendwie der Disney-Stempel schuld, keine Ahnung. Auf jeden Fall nie so ein richtiges Ding gewesen für mich. Aber ich bin gespannt, ob mich Tim Burton mal wieder so kriegt, wie er mich früher gekriegt hat mit der Wednesday-Serie. Weil Potenzial wäre ja da. Und eigentlich, wenn nicht Alice im Wunderland, dann doch vielleicht die Addams Family in die Hände von Tim Burton. Weil wenn man die Addams Family guckt, hat man auch das Gefühl, na, so ein paar Einflüsse könnten ja auch von Burton sein. Also man guckt, er wird ihn nicht so klamaukig schreiben, wie der Film geschrieben ist, aber ich glaube, viele Sachen, wo man sagt, so, die könnten auch so, die haben so Anstriche einer guten Tim Burton-Zeit. Und das mochte ich natürlich, das mag ich auch sehr. Und hätte man mir gesagt, den hat auch mit Tim Burton produziert, hätte ich gesagt, ja klar, macht ja Sinn. Ist aber nicht so.
Mhm. Ja, absolut. Kann ich komplett nachvollziehen. Also alles, was so, gerade der Look, so, also auch fester und Morticia und so weiter und so fort. Das ist schon sehr Burton-esque, das Ganze.
Aber eine Sache noch, weil ich die auch in der Recherche gefunden habe. Es gab ja 1998 auch einen Addams Family Film, also 5 Jahre nach dem eigentlichen Teil, der hieß Addams Family Reunion. Und da hat Tim Curry, also der große Star aus Rocky Horror Picture Show oder auch der Pennywise gespielt hat in It, der war dort Gomez Adams und eigentlich super viele Leute mitgespielt, auch teilweise Originalbesetzung aus den ersten Teilen. Und das war, ich weiß nicht, was das war wahrscheinlich so eine Direct-to-DVD beziehungsweise VHS-Geschichte, 98 noch. Also der Trailer und alles sieht so grausig schrecklich aus.
Das Einzige, was schreit, dass es eine gute Idee ist, halt die Besetzung von Gomez. Also wenn man, der ist ja, glaube ich, verstorben absolut. In der vorher, Raul Julia, aber das ist eigentlich 94. Die perfekte Besetzung eigentlich. Aber wenn der Rest nicht stimmt, kann der ja auch nicht alles reißen. Also das ist schon schade.
Ja, ist aber irgendwie, also krass.
Nicht gesehen. Also vielleicht ist er super, aber ich glaube es nicht. Also
ich will es einfach mal unterstellen, eher nicht so. Aber who knows?
Also wenn ihr ihn gesehen habt, lasst es uns irgendwo wissen. Aber ich bezweifle, dass viele ihn überhaupt gesehen haben, wenn ich ehrlich bin. Deswegen konzentrieren wir uns eben auf die beiden. Erstens haben wir die gesehen, zweitens finden wir, glaube ich, beide gut. Also ich finde sogar den zweiten noch einen Ticken besser. Aber um auf hinter den Kulissen noch ganz kurz einzugehen, Barry Sonnenfeld hat ja Regie geführt. Zumindest beim ersten und zweiten habe ich es jetzt gerade nicht vorliegen. Und das ist ja der Regisseur von Men in Black. Und da ist direkt am Anfang von Men in Black ja auch wieder so eine Tim Burton-eske Optik, auch die Schriftart,
stimmt, die verwendet Schrift, wird. Ja, die Schrift ist sehr ähnlich, das stimmt. Und die Schrift von...
Ja, das ist weird, dass er bei so Kleinigkeiten man einfach sagt, ja, okay, der mag offensichtlich diese hakelige Schrift und hat auch so ein bisschen ein Faible für ähnliche Sachen wie Tim Burton, ist aber vielleicht nicht so künstlerisch verkopft, keine Ahnung. Aber ich schätze den ja vor allen Dingen, weil ich irgendwo festgestellt habe, ich habe irgendwie sehr viele seiner 90er-Jahre-Filme gesehen. Also fast alles, was in den 90ern, was er gemacht hat, sei es als Kameramann oder als Regisseur, habe ich gesehen und fand ich auch immer gut. glaube, bei Big war er Kameramann, bei Harry und Sally, also lauter Sachen, die ich einfach viel zu oft geguckt habe, hat er irgendwie seine Finger im Spiel gehabt. Jetzt natürlich seit Jahren nicht mehr so populär. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm bis vor gestern, als ich das nochmal nachgeguckt habe, dass er auch bei der Addams Family Regie geführt hat.
Auch bei Teil 2.
Auch bei Teil 2. Sehr gut. Ist auch konsistent im Look und allem, deswegen überrascht es mich da. Ja,
die fühlen sich doch schon sehr aus einem Guss an, oder?
Ja. Da ist also wirklich, nur die Story ist ein bisschen, und das finde ich auch nicht schlecht, ist einfach nur erweitert. Also man geht ja aus dem eigenen Kosmos ein bisschen raus. Und ansonsten ist das wirklich eine sehr gute Fortsetzung, was wir ja nicht immer haben.
Ich habe gerade gesehen, er hat auch als Produzent mitgearbeitet bei Lemony Snicket. Und den liebe ich ja.
Ne? Also Lemony Snicket. Auch so was Burton-mäßiges, ne?
Absolut. Also mit Jim Carrey als Graf Olaf, mit Meryl Streep als Tante Josephine und mit Jude Law auch noch als Lemony Snicket. Richtig, richtig gutes Ding, aber auch, glaube ich, in der Biografie oder auch Filmografie von Jim Carrey, nicht das, woran man als erstes denkt, wenn man an Jim Carrey denkt.
Aber ich liebe Lemony Snicket auch.
Das ist eigentlich komisch, weil das ist auch wieder so richtig fett produziert. Richtig schöne Bilder und Jim Carrey einfach halt perfekt gecastet. Also wirklich so perfekt gecastet, Graf Olaf. Und hat mich komplett abgeholt damals. Aber ja, wollte ich nur kurz als kleinen Neben.
Gibt es auch gar nicht so eine schlechte Netflix-Serie zu. Dann haben wir zwei Staffeln, glaube ich, gemacht, die war echt okay.
Ja, stimmt, ist auch schon länger her jetzt, ne?
Ja, schon mit ein paar Jahren rum, aber da hat ja, wie heißt er hier, Barney Stinson. Neil Patrick Harris hat da ja die Hauptrolle gespielt und da hat es auch gar nicht so schlecht gemacht. Also war gut. Ja.
Absolut, ja. Da kann man sich eh reinziehen. Ne? Da gibt es auch sehr, wie gesagt, basiert ja alles auf einer Buchreihe von Anfang der 2000er irgendwie. Und ist alles sehr, 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 sehr schön. Genau, also Barry Sonnenfeld hatten wir besprochen. Mag einer die Handlung vom ersten Addams Film zusammenfassen? Oder eher gesagt, ich muss sagen, ich habe mich ganz lange in meinem Kopf verschwimmen manchmal Sachen. Also gerade so popkulturelle Sachen verschwimmen da ab und zu. Und ich dachte, die Addams und die Munsters wären in irgendeiner Weise enger verknüpft. Aber ihr habt das wahrscheinlich
nicht, ja? Okay. Nee, ich verstehe das. Aber das ist ja auch naheliegend, irgendwie mit so einer Gruselfamilie und irgendwie so, dadurch, dass ja auch Lurch irgendwie so einen Frankenstein-ähnlichen Look hat. Ja. Ich habe das auch immer so, als Kind habe ich das immer durcheinander geworfen. Aber jetzt so, also irgendwann ist einem klar, okay, die Monsters waren halt die Monsters. Und ich glaube, die Monsters hatten ja auch nie nochmal, also die Monsters gab es halt damals, auch in einer Schwarz-Weiß-Form und dann war das halt rum. Und die Addams Family hat ja immer irgendwie stetig weitergemacht und wird ja immer wieder
angegangen. Einzig gab es auch mal die Monsters in Farbe nochmal.
Ach, wirklich?
Ja, ich hatte Serie, die habe ich ein paar Mal geguckt, lief, glaube ich, auf RTL.
Ich habe dann geguckt, wie es in Deutschland war. Nicht in Deutschland, wie es damals war. Weil ich war halt so, ey, das kann doch nicht sein, das muss doch das Gleiche sein. Weil, wie gesagt, ich habe diese Schwarz-Weiß-Serie von der Addams Family, die hatte ich noch im Kopf. Und war dann so, das war doch auch das Monsters-Ding. Also wann tauchen die denn auf? Und dann habe ich ein bisschen, was heißt recherchiert, ich habe beide Wikipedia-Beiträge gelesen. Und tatsächlich wurde mir dann bewusst, dass die in direkter Konkurrenz ausgestrahlt wurden damals. Also mit einer Woche Versatz sind die beiden gestartet und wurden dann nach 2 Jahren beide abgesetzt. Auch ungefähr zeitgleich. Und da war ich so, ach krass, das ist ja witzig. Aber natürlich halt 30 Jahre später erst in Deutschland gelaufen. Ja? Quasi zu unserem Peak. Und jetzt kommen wir dann wieder dazu, warum ich auch damals dachte, das sei halt so neu, obwohl es auf alt gemacht, also ich dachte halt damals schon so, hey, das ist ja krass auf alt gemacht. So, diese Schwarz-Weiß-Sachen. Und dann kam ja, wie gesagt, die Filme. Mag einer die Filme kurz zusammenfassen? Also der erste Teil ist ja von 91, einfach nur die Addams Family. Ich würde sagen, an der Stelle, Dominik Hammers, du kannst so schön Filme zusammenfassen, dann mach das doch auch an dieser Stelle.
Also letztlich ist der erste Film ja auch wieder eine Wiedereinführung der Figuren für alle, die nicht im Kopf haben. Das heißt, wir kriegen diese sehr, gothic-mäßige Familie in diesem alten Herrenhaus, die einfach aussehen, als wäre falsch abgebogen in der Straße und bist auf einmal im klassischen Horrorhaus gelandet, vorgestellt, die nicht wie die Monsters, die ja ganz offensichtlich Vorgaben haben, also wo man sagt, das hier ist Dracula, das hier ist eigentlich Frankensteins Monster etc. pp., sondern einfach nur ein bisschen creepy. Also Vater Gomez, ein sehr eleganter Lebemann-mäßig, aber er wirkt so ein bisschen wie ein Killer. Seine Frau sehr, sehr goth-mäßig, aber auch sehr, sehr sexy irgendwie. Beide sowieso ein sehr romantisches Paar, aber auf ihre Art, wo man denkt, okay, ich möchte mit denen vielleicht nicht in einem Raum sein, aber die mögen sich schon, alles cool. Die Kinder, kleine Terroristen, aber das sind Kinder ja häufig. Und Onkel Fester spielt hier noch, Moment, gerade überlegen, wann von Onkel Fester, doch, er spielt eine Rolle, aber er ist am Anfang, er ist ja quasi die wichtigste Figur in dem Film, weil er am Anfang noch nicht wieder richtig integriert ist. Und wir haben die Schwiegermutter von Gomez und damit die Mutter, oder ist sie eigentlich eine Adams? Ist es seine Mutter oder ist es ihre Mutter? Da bin ich mir nie sicher.
Weiß ich nicht.
Da muss ich nachschauen. Also wir haben Angelica Houston als Morticia Adams, also die Ehefrau. Und also,
wenn du guckst, darf ich kurz was sagen?
Granny steht da einfach nur, super.
Weil ich hab mir die ganze Zeit gedacht, so, woher kennst du denn Fester? Der hat die gleiche Mimik wie andere Schauspieler, die du kennst. Und es ist mir jetzt gerade bewusst geworden, wer Fester gespielt hat. Genau in dieser Sekunde habe ich erst gerafft, wer Fester gespielt hat. Und das ist der unangenehmste Moment meiner popkulturellen Laufbahn in 7 Jahren Radio Nukular, weil ich es nicht mit ihm in Verbindung gebracht habe, dass das, also.
Weil er so gut ist. Weil er einfach so gut ist.
Ey, absolut. Das ist ja das Ding. Der Film wird stellenweise oder die beiden Filme werden stellenweise getragen von Fester als Charakter. Und dass der von Christopher Lloyd, also von Doc Brown, gespielt wird, habe ich nicht gerafft, als ich diesen Film gesehen habe.
Brillanten Mimik und Körpersprache. Absolut. Egal, also wir kriegen diese
wirklich
sehr freakige Familie mit dem Butler, der noch am ehesten aussieht wie eine Kreatur von Frankenstein, sehr, sehr groß gewachsen. Lurch, der fast stumm ist und einfach nur seinen Job tut. Und gleichzeitig ist er überstark und unkaputtbar. Das ist so ein kleiner Gag am Rande, den ich immer sehr mag. Und im Deutschen schön übersetzt, auch wenn es im Englischen einfach nur Thing heißt, das eiskalte Händchen. Einfach eine abgetrennte Hand, die allerdings lebt und über ein eigenes Bewusstsein verfügt, immer durch die Gegend rennt und entweder Personal ist oder Familie, man weiß es nicht so genau, aber sie ist halt da und jeder mag sie. Gibt auch ein paar sehr, sehr schöne Gags, sowohl visuelle als auch inhaltliche, was das angeht, gerade im zweiten Teil. Und die kriegt man erstmal vorgestellt. Und Fester, wie gesagt, ist am Anfang noch nicht da. Man erfährt aber direkt in der ersten Szene schon, ah ja, wo ist er nur? Wo ist mein Bruder? Er ist seit 25 Jahren, glaube ich, verschwunden. Keine Ahnung, wo er ist. Und dann bekommen wir aber auch den, ist es der Buchhalter oder der Anwalt der Familie? Ich bin mir nicht sicher, vorgestellt. Der offensichtlich unter Geldproblemen leidet und weiß aber, die haben sau viel Barvermögen und Besitz. Wir kommen nur nicht so richtig ran und seine Frau motiviert ihn auch so ein bisschen Lady Macbeth-mäßig. Jetzt hol doch mal da Geld ran. Muss er an Geld kommen von denen, die sind auch so stinkreich. Und die hacken dann oder versuchen gemeinsam einen Plan auszuhacken. Er versucht erst so einen Fonds zu starten im Namen von Fester und sagt dann so schöne Sachen wie, wir machen es auf meinen Namen, das kann man nicht nachvollziehen. Das ist wirtschaftlich eine sehr clevere Idee. Und er hält die einfach am Anfang für alle so ein bisschen geistig unterbemittelt und nimmt aber diese Freakshow einfach hin. Also es gibt so eine Szene, wo er ankommt und dann fechtet er erstmal mit Gomez. Und man denkt so, ein normaler Buchhalter oder Anwalt würde doch jetzt nicht mit dem fechten. Der kennt den schon sehr, sehr lange. Man sieht ihm halt im Gesicht an, ich habe gar keinen Bock da drauf, aber ich muss das machen. Das ist mein einziger Kunde, der noch zahlt, mein einziger Klient. Also muss ich hier die Freakshow mitmachen. So geht es dann nach und nach weiter. Und der Plan funktioniert nicht, weil Gomez sagt, nein, erst im nächsten Quartal gibt es neue Geschäfte. So eine schöne Plot-Convenience, dass man erstmal noch warten muss. Und dann stellt sich aber raus, dass es jemanden gibt, der Fester dann doch zum Verwechseln ähnlich sieht. Nämlich der anscheinend Sohn einer Frau, die letztlich ein Schuldner ist. Das erzählt recht komplex, die Geschichte, von eben diesem Rechtsanwalt oder Buchhalter. Ich bin mir wirklich nicht sicher, was von beidem er ist. Und der teilt er eben mit, ja, ich wollte von denen Geld holen, die sind sehr reich, ich habe es halt nicht geschafft, etc. pp. Und dann guckt er aber auf das Foto und sagt, ja, aber ihr Sohn sieht halt genauso aus wie der Bruder von Gomez. Wenn man den die Haare abrasiert, dann könnte man da vielleicht was machen. Und das ist der Punkt, wo der Film dann Fahrt aufnimmt und man so tut, lustigerweise ist es am Ende auch so, das hat mich immer verwirrt als Kind, als hätte man Fester wiedergefunden und den so unterzujubeln, um an den Tresor zu kommen, der irgendwo tief in diesem Haus der Adams-Familie mit 1000 Fallen Indiana Jones-artig abgesichert auf
Harry Potter Vibes auch irgendwie, so ein bisschen ja, Gringotts-mäßig.
Das auch auf jeden Fall. Und lustigerweise eine Man Cave auch noch unten drin, mitten im Tresor, die natürlich Adams-mäßig auch voll ist mit irgendwelchen Kreaturen, mit weirden Erinnerungsstücken. Das ist eben das Ding. Adams Family heißt auch immer, in dem Haus alles unterbringen, was man an dummem Horrorhumor reindübeln kann. Also es ist wirklich egal, irgendwo kreucht und fleucht noch was, das wird dann nochmal schnell zu Brei gehauen. Irgendwas ist immer lebensgefährlich, aber das gehört eben dazu bei denen. Ich liebe diesen trockenen Humor, wenn Christina Ricci als Wednesday Addams irgendwie mit einem Messer durch die Wohnung geht und dann die Mutter fragt, ist das für deinen Bruder? Ja, das glaube ich aber nicht. Und gibt ihr dann einfach ein riesiges Messer in die Hand, damit sie den Job auch richtig machen kann. Das ist einfach der typische Addams Family Humor und ich mag das, dass der eben so trocken rüberkommt. Dass er so das Gegenteil ist von dem, was man traditionell sagt, Messer, Gabel, Löffel nicht, sind für kleine Kinder nicht. Genau das Gegenteil des Addams Family. Hier, nimm doch noch das Arsen. Das Ganze noch schön übers Essen streuen, haben wir alle einen schönen Abend. Und das ist so subversiv, dass auch, glaube ich, viele Leute immer übersehen haben, dass manchmal das echt brutal ist. Gerade im zweiten Teil spritzt richtig viel Blut, aber es ist auch FSK 12, ist kacken egal, ist ja die Addams Family. Und für mich funktioniert das auch so. Das wäre der erste Film. Grob. Ich möchte das Ende nicht verraten, auch wenn ich es schon habe.
Aber wir müssen schon, der Film ist super alt, wir reden kurz mal über das Ende, weil ich finde, also klar, tatsächlich, ich finde, dass diese Szene, dass Fester eigentlich wirklich Fester ist, also dass der Fake-Fester eigentlich der echte Fester ist, das ist super schlecht rausgearbeitet. Also als Kind habe ich das nicht kapiert.
Das ist einfach im Nebensatz.
Und ich muss ehrlich sagen, es ist mir jetzt erst beim Gucken wirklich bewusst geworden. Ich habe gedacht, sie haben ihn einfach, so wie man auch einfach akzeptiert hat bei den Simpsons, dass Skinner gar nicht Skinner ist, sondern einfach nur ein anderer Typ, aber man nennt ihn trotzdem Skinner. Habe ich gesagt, so, ja, vielleicht ist es einfach dabei Fester auch so damals gewesen. Und Nehmann erwähnt schon im Nebensatz, dass, also sie sagt ja dann, diese Mutter so, als ich dich damals aufgelesen habe, du bist so undankbar. Und das ist ja eigentlich der Nebensatz, der dann erklärt, dass er anscheinend wirklich, also wird nie so richtig gesagt, das passiert immer nur so über so Neben. Und das ist schon nicht so gut rausgearbeitet. Also man, normalerweise kommt ja so eine Auflösung mit einer Brechstange immer so, er ist der Echte, aber das ist in dem Film gar nicht so, ist mir aufgefallen. Ich bin jetzt wieder geguckt, ist echt schlecht erklärt. Was der Sache keinen Abbruch tut. Also der Film, hast du die Story jetzt zusammengefasst? Ich finde die auch, also irgendwie, wenn man die erzählt, merkt man schon, dass da so ein bisschen Komplexität drin ist. Am Ende des Tages ist es aber einfach auch nur irgendwie so eine, also irgendwann ist es ja trotzdem nur so ein, so, wir wollen da rein und sie schaffen es ja dann noch ganz kurzzeitig oder dass sie das Haus dann übernehmen und sowas und dann irgendwie, wie heißt das Törchen? Keine Ahnung, dass das Tor auch einen Namen hat und dann weint. Also ein Quatsch. Und so, aber ich finde, der lebt halt, also der lebt von einer mittelmäßigen Storyline und lebt von sehr viel Quatsch und absurdem und trockenem Humor, wie Dominik gerade schon gesagt hat, die Szenen mit dem Messer und keine Ahnung. Also da gibt es so viel, allein diese ganze Fallengeschichte mit diesen, wie man da hinkommt und dass auch immer diese Wasserröhre ist, wo man einmal sieht, wie Fester so durchtreibt, die durch irgendeinen Raum läuft und dann werden die immer irgendwie unten ausgespült und da sind auch dann so fleischfressende Pflanzen. Was ich an der Addams Family so liebe, ist, dass alles einfach so hingenommen wird. Also alle Details werden so hingenommen. Da gibt es in der zweiten Szene, also es gibt im zweiten Film eine absolute Lieblingsszene von mir, da werden wir dann drüber sprechen, wenn es soweit ist. Da habe ich hier gesessen, da habe ich mir nur aufs Knie geschlagen und gesagt, das ist ja absurd, wahnsinnig und wie brutal es eigentlich auch ist. Aber ich habe sehr gelacht. Stichwort Torte. Da habe ich mich sehr gefreut. Aber das hat so einen eigenen, also ich finde es Burton-Filme, ne? So Beetlejuice und was wir vorhin alles schon erwähnt haben, die haben schon so einen eigenen Vibe. Die haben auch irgendwie so eine Form von Anstand. Und ich finde, obwohl der Film ist ab 12, der fehlt ihm komplett. Also Adams Family ist einfach nur drüber. Der ist die ganze Zeit einfach nur auf so, der fährt auf so einem Vollgas da rein und geht auch so. Allein eiskaltes Händchen hat so einen Speed die ganze Zeit. Also im wahrsten Sinne des Wortes, aber bringt natürlich auch so eine krasse Ebene. Also es ist auch so krass gemacht. Also wenn man das damals im Kino gesehen hat, ich habe den damals im Kino gesehen tatsächlich. Und dann siehst du auf der großen Leinwand dieses Händchen, was halt einfach so, was dann so über den Flur läuft und sowas und die Kameras so hinterher und sowas. Und da hat Barry Sonnenfeld schon, die haben das schon geschafft, das so eigensinnig cartoonartig zu inszenieren. Also sie haben das hat der Film ganz, ganz viel so. Dass man auch Morticia Addams gefühlt immer irgendwie so einen Lichtstrahl ins Gesicht hält. Ja. Nur so ein, ne? Also ich weiß nicht, ob es geschminkt ist oder ob es Licht ist tatsächlich.
Ich glaube, es ist beides. Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube auch, es ist beides. Aber es ist immer dieses Hervorheben der Augen. Und das hast du ja die ganze Zeit. Das hast du ja in beiden Teilen ständig. Das, irgendwo stand immer einer mit so einer Lampe. Oder ja, muss Morticia nochmal die Augen, muss Angelica Houston nochmal die Augen ausleuchten. Finde ich, der erzählt sich sehr geil und sehr drüber. Und ich fand, und Roy, und der ist super besetzt. Also jede Figur da drin passt so. Von Pugsley über der Christina Ricci, die da irgendwie ihre Paraderolle dreimal drin gefeiert hat. Und die ja dann auch danach einen steilen Karriereweg hingelegt hat. Über Christopher Lloyd, Angelica Houston und natürlich Roy Julia, der hat das fantastisch spielt und der auch super geil aussieht, als mit seinen riesigen Augen und dieser Erscheinung. Dieses laute Schnauzer und sowas. Das ist wahnsinnig gut besetzt. Das macht wahnsinnig viel Spaß zu gucken. Auch wenn es ganz schön anstrengend ist teilweise, aber ich habe wahnsinnig viel gelacht.
Chris, ja. Du hast jetzt länger nichts gesagt.
Ist ja auch mal schön. Ist auch mal schön. ich finde auch, dass der Film, und das meinte ich vorhin im Vorgespräch, ich finde den gar nicht so super witzig. Also, dass ich jetzt da sitze und die ganze Zeit so, oh, geil, lache. Aber der hat so ganz viele sehr, sehr angenehme Gags. Ja, was du auch schon gesagt hast, so dieses, das mit dem Messer, so sie läuft da lang, kriegt das größere Messer von der Mutter. So, ich finde, viele Gags kommen natürlich auch über Fester. So, ich finde, Fester ist einfach so unfassbar, was er für eine Gesichtskirmes abzieht. So, wie er sich bewegt. Das Zusammenspiel auch von Christopher Lloyd und Raul Julia ist richtig gut. Also, und es verändert sich natürlich auch über den Film. Ja, also am Anfang, wo Raul Julia sich dann freut, also Gomez sich freut, dass Fester doch endlich wieder da ist. Bruder! Ja, so, und dann so, unser Tanz! Und dann merkt er halt so, ah, okay, vielleicht ist es gar nicht. Vielleicht werden wir hier auf würden uns ein Wolf aufgebunden. Ja. Und das verändert sich so. Ich mag, wie sich das Verhalten von beiden verändert. Ich liebe die Szene mit dem Zug, wo er mit diesem Spielzeugzug fährt und dann sagt so, oh nein, die harten Kurven. Oh nein, der Berg.
Find aber auch toll, wie Deadman's Curve einfach übersetzt worden ist mit Haarnadelkurve.
Ja, ja, genau,
okay,
genau.
Okay, alles klar. Ein bisschen entschärft. Aber da auch der schöne Moment, dass jemand in diesem Zug sitzt.
Tatsächlich ja, ja, genau.
Ein kleiner Man in Black Moment sogar, weil das Ende von Man in Black mit dem, mit dem Spind, ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, wo das war, einfach da schon mal so ein bisschen, ich glaube, da hat einfach Sonnenfeld auch Bock drauf auf sowas. Aber ist ja ein richtiger Horrormoment, ist ein richtiger Twilight Zone-mäßiger, was, in dem Spielzeugzug sitzt ein echter Mensch, wie kann das?
Ja, mit dem ist das egal, der liest ja einfach nur Zeitung. Der ist so, naja. Ja, ist schon wieder verrückt und fährt halt mit 300 Sachen durch die Kurven hier. Das
ist trotzdem creepy.
Also. Ja, absolut, absolut. Ich finde eh, dass er, also wir haben ihn angefangen und ich kann das jetzt mal aus der Sicht vom fast jetzt 11-Jährigen sagen, der fand das schon gut, aber der fand, dass es so, ich habe es auch, glaube ich, falsch gepitcht. Ich habe gesagt, das ist so eine kleine Horrorfamilie, die wo sich die Kinder immer gegenseitig umbringen wollen. Ja, so, habe ich jetzt erstmal so versucht zu pitchen, ohne zu viel vorwegzunehmen.
Und also deswegen bin ich ein Einzelkind. Ich habe gesiegt.
ich habe den Battle Royale bei den Gürns. Und wir haben tatsächlich vor dem Theaterstück, 2-3 Minuten vor dem Theaterstück, wo es dann wirklich blutig wird, das erste Mal.
Beim
zweiten. Nee, war das nicht im ersten?
Nee, das ist im zweiten. Das mit Pocahontas ist im zweiten.
Nee, das.
Doch, du bist Theaterstück, meinst du? Dieses, wo sie
sich erst die Arme abschlagen.
Ja, ach, so, ja, stimmt, genau. Die haben dieses, ja, in beiden Teilen haben sie ja eins. Im ersten ist es dieser Fechtkampf, ja.
Entschuldige, genau.
Das hatte ich nicht mehr in Erinnerung.
Ich war gerade so, oh Gott, hab ich gar keinen Film geguckt, den falschen. und das hätte er natürlich geliebt. Ja, aber das hat er halt einfach nicht mehr mitbekommen, weil wir 2-3 Minuten vorher ausgemacht hatten. Und wie gesagt, ich fand ihn nicht ganz so witzig, aber ich fand, er hat so definitiv seine Momente. Und für mich ist das aber auch, wenn ich jetzt sage, die Szene, die ich meine, also zum Beispiel halt so, wenn Fester in der Badewanne liegt mit der Glühbirne, die könnte aus 1 sein, ist aber aus 2 in dem Fall, ja. Mhm. Aber ich finde, das verschwimmt oftmals auch einfach so ein bisschen. So.
Aber und, das zeigt eigentlich auch, wie nahtlos die Dinger ineinander geschrieben absolut. Haben, so, ne? So vom Vibe her.
Ja. Absolut. Und mir macht das von vorne bis hinten Spaß. Ich mag es, wenn die Charaktere, man muss sich darauf einlassen. So, man muss halt, wie Max schon sagte, man muss halt wirklich sagen, in dieser Welt, in der sie da leben, ist das halt der Normalzustand, weil eigentlich sind die ja geisteskrank. So, das müssen wir einfach, also kurz, du musst es ja kurz festhalten, die sind ja
wären
eigentlich
geisteskrank. Sie echt, ja, wären so. Sie echt.
Genau, dann sind sie ja halt geisteskrank und gehören hinter Schloss und Riegel, aber in dieser Welt musst du einfach sagen, ja, die anderen müssen halt mit denen klarkommen. So, ja, und ich mag das schon sehr gerne. Ich mag auch die Sequenzen mit dem Nachbarn, wo Gomez ihm dann immer diese Golfbälle reinzwiebelt. So, das ist auch ganz witzig. Und ich liebe vor allem die Sequenzen auf dem Privatfriedhof vorm Haus. So, hier liegt Oma Gertrude. Sie starb, als 4 Pferde sie auseinanderrissen. Und dann siehst du halt nur so das Bild von ihr ohne Arme und Beine so oben drauf. Das ist schon alles relativ hart, aber ist halt auch einfach sehr, 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 wie soll ich sagen, liebevoll und detailliert und durchdacht gemacht. Also was Max schon sagte, so, du hast in jeder Ecke immer so kleinere Gags. So der Bärenteppich auf dem Fußboden ist nicht einfach nur ein Bärenteppich auf dem Fußboden, sondern der beißt halt dann. So. Und das
finde ich. Brüllt.
Oder brüllt, ja. Und das ist schön. Ja. Und wie gesagt, ich finde, Christopher Lloyd spielt das so. Aber jeder von denen spielt eigentlich krass. Ich überlege gerade, auch hier Cousin It. Ja.
Vetter It.
Also das ist ja blöd.
Dass ich dann auch noch diese Margaret in den verliebt, Alter.
Ja. Ich liebe den Hut, den er trägt. Da kommt diesen Spinnweben drauf. Da war ich so, wow, haben sie noch ein Modeaccessoire gegeben im laufenden Teppich. Das ist ja super toll.
Ey, aber wie geil auch dieses Auto ist, wenn er auf dieser Feier auftaucht, dann hat er dieses kleine Auto. Also wenn sie diese Feier veranstalten fürs Wiedersehen zu Fester und dann ist da halt die der siamesische Zwilling ist da und die beiden sind halt natürlich scharf auf Fester und auch auf Gomez. So, das ist auch gut. So, das ist auch richtig, richtig gut. Generell diese ganze Feier, diese ganze Veranstaltung ist halt fantastisch. Und wie gesagt, Cousin It killt für mich da halt irgendwie alles. So, also wenn der auftaucht in diesem kleinen Auto, auch wenn er sich verabschiedet, können wir uns wiedersehen?
Ja, okay.
Ja, du hast ja recht. Ja. Der unterrichtet halt nebenher bei den Peanuts an der Schule. Das ist die gleiche Sprache. Aber
der hat mich an Captain Caveman erinnert. Captain Caveman! Und so.
Das auch. Ein kleines Detail, was ich sehr, sehr liebe daran, was natürlich auch wieder ein Plotte war es zusätzlich ist, sind die Bücher vom Winde verweht, wo der Wind rauskommt. Mhm. Und der eine dann so mit der Sonne, wo er sich ein Sonnenbad dann gönnt. Einfach nur, damit man daran erinnert wird, diese Bücher sind was Besonderes, bis es am Schluss dann wirklich für den Plot relevant wird. Aber das mag ich einfach sehr. Das fast auch hätte auch in den Harry Potter Film zum Beispiel gut reingepasst, dass jemand auf die Art und Weise mit Büchern kämpft. Hätte ich sehr, sehr gefeiert und ist auch hier wunderschön. Aber die Idee ist so gut, dass sie in ganz, ganz vielen Sachen funktionieren würde.
Ah, das ist ja das.
Also, nee, sag du bitte.
Ich finde, das ist halt, also dadurch, dass es so absurd ist alles, hat man auch so überhaupt keine Greifbarkeit, was, ob ist das jetzt eine Familie, ist das übernatürlich? Man hat überhaupt man kann überhaupt nicht zuordnen, wie sich das alles anfühlt. Und so, das mag ich sehr gern, weil das irgendwie die Addams Family auf so einen ganz eigenen Podest hebt. Also hast du überhaupt nicht diese Zuordnung, okay, die sind übernatürlich, okay, das ist eigentlich eine Familie, aber dann sind auch einfach Sachen kompletter Quatsch, dann wird's komplett morbide, dann wird's wieder absurd. Es ist einfach so, man hat sich einfach so eine Freischnauze gesagt, wir erzählen es jetzt einfach so. Und ob das am Ende Sinn macht oder ob es da irgendwelche Regeln gibt, ist scheißegal. Es gibt keine Regeln. Wir sind die Addams Family. Das fand ich so mit diesen Büchern und sowas oder mit diesem Teppich, das ist ja alles übernatürlicher Quatsch. So, aber es ist trotzdem einfach part of the world. Und das finde ich irgendwie, das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr machen, weil einfach alle sagen, so, das muss aber Sinn geben, es muss ja alles irgendwie strukturiert. Aber man hat es einfach damals gemacht und einfach gesagt, so, ey, das ist einfach Bullshit.
Aber das wird im zweiten Teil dann nochmal ad absurdum geführt. Oder auch schon im ersten, wenn halt die Eltern einfach dann komplett okay damit sind, dass sich die Kids gegenseitig umbringen wollen. So, oder dass halt so das Baby da ist und auf einmal heißt es so, ja, wir müssen das Baby umbringen, weil sonst muss eines von uns Kindern gehen. So. Ich wollte noch eine Sache kurz anmerken und zwar natürlich für Dominik. Ich habe gerade mal geguckt, die Pfadfinderin, ja, Mercedes McNabb.
Ja, das weiß ich, dass die in Buffy mitgespielt hat. Die erkennst du sofort, also auch in dem okay. Alter. Die hat
und bei ihr Gesicht.
Bitte?
Ja, bei auch Angel bei Angel, auch.
Ja, ja. Die hat so ein einprägsames Gesicht, dass ich auch in dem Alter war ich so, ach, stimmt, dass ja die sowieso beim zweiten Teil jeder zweite Darsteller, war ich so, dich habe ich schon in 100 Serien, in 100 Filmen gesehen. Oh. Auch, da ist ja Monk ist ja sogar in einer Szene drin. Hm. Und wie immer kann ich mir seinen Namen nicht merken, aber.
Ja, ja, aber Tony Schalabö, keine Ahnung.
Auf jeden Fall, Tony Schalabö.
Ich gucke jetzt nochmal, wie der Mann heißt. Der ist so gut. Das ist einfach unfair, dass wir uns seinen Namen nicht merken können. Ja, das ist
echt Frechheit.
Also, Tony, okay, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, von daher, ne,
Schallhub. Der Wurf ist schon okay.
Tony Schallhub. Tony, der Tony halt. Der Tony, der den Monk gespielt hat. Auch in Galaxy Quest hervorragend, auch in der Szene sogar gut, aber er sagt zwei Sätze als Seemann in so einem wirklich klischeehaften Seemann-Kostüm. Und trotzdem ist man heute so, hey, den kenne ich, was ist der Monk? Und einfach schön. Dass so viele Leute damals, die einfach froh waren, dass sie Arbeit bekommen haben, dort zu sehen sind, die dann später nochmal Karriere hatten. Auch der quasi Freund von Wednesday ist auch David Krumholz. Ich habe zuerst gedacht, es wäre der aus New Girl. Später ist es aber nicht, aber der hat auch in vielen, vielen Sachen mitgespielt, die ich aber nicht geguckt habe. Also Numbers zum Beispiel war er dabei. Die Serie habe ich halt komplett ignoriert. Und man kennt ihn, wenn man guckt. Aber er sieht dem Dings sehr, sehr ähnlich, dessen Name mir jetzt auch wieder nicht einfällt, aus New Girl. Er ist das aber nicht, tatsächlich. trotzdem, ihr werdet ganz viele Leute wiedererkennen, wenn ihr das guckt. Links, absolut, rechts oben, John Cusack auch im zweiten Teil natürlich grandios.
John Cusack im zweiten Teil vor allem, was man sieht, ich mag die ja total gern, wusste aber gar nicht, ich habe mich immer gefragt, wer war nochmal die sexy Blondine in Adam's Family 2? Und dann war ich total erstaunt, dass es John Cusack ist, weil man die eher immer in so, ich sag mal so High-Fidelity-Brüllrollen kennt. Und die ja auch immer so ein bisschen damit spielt, dann halt irgendwie, natürlich auch schon irgendwie, also auch ein bisschen immer schon so eine Mom zu sein, ich weiß nicht, so Mom-Charakter-Züge hat. Und da ist sie ja so, die sexy enfant terrible, die Black Widow. Mhm. Das fand ich irgendwie auch spannend. So, dass ich gesagt habe, ach krass, das war ja Joan Cusack. Und das war mir überhaupt nicht bewusst. Und das hat man, wie du schon richtig gesagt hast, man hat die ganze Zeit drauf geguckt, ach guck mal, Carol Kane spielt auf einmal Granny. War im Übrigen im ersten Teil eine andere Granny. Aber die war es ja, Carol Kane, die wir auch kennen aus Die Geister, die ich rief. Die hat auch eine dieser, die, komm mal her, und immer den Stern auf den Kopf schlägt. Ja, genau, die nervige Fee und was halt sonst noch alles. Auch diese Christine Baranski, die haben auch schon tausendmal gesehen in tausend Serien. Oder der auch der Supervisor war bei King of Queens, der Sam McMurray. Also, und natürlich Peter McNichol aus Ghostbusters, der Janosch.
Und aus Ally McBeal nicht zu vergessen.
Und natürlich aus Ally McBeal, ganz, ganz wichtig. Ja, das ist auf jeden Fall krass, was da für ein, also so ein kleines Star-Aufgebot da auch irgendwie drin rumgedoktert hat.
Ja, auch von künftigen Stars einfach, aber wer den zweiten Teil damals gesehen hat und ein bisschen Instinkt hat, der hat damals ja auch schon gesagt, ey, Christina Ricci, wenn die das durchzieht, wird die mal ein richtig, richtig krasser Star. Mhm. Wurde zumindest eine sehr respektable Schauspielerin und zeitweise in den späten 90ern und frühen 2000ern war sie auch definitiv auf hohem Star-Level. Was sie dann noch so gemacht hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber eine Zeit lang war die ja ganz weit vorne tatsächlich. Ich gerade gucken, ist die im nächsten Matrix dabei, was?
Das habe ich gerade gesehen.
Ja. Krass. Und natürlich Casper. Casper war ja dann ihre eigentliche Durchbruchsrolle für quasi, hat sie ja quasi die Hauptrolle gespielt, oder? Bei Casper. Sie war nicht der Geist, nein. Aber das Mädchen eben, das die Hauptrolle gehabt hat.
Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe Casper so ein bisschen auch so aus meinem, also den Film aus meinem Gedanken verdrängt, aber ich weiß immer noch, also ich habe den irgendwann vor ein paar Jahren nochmal geguckt, dann muss ich so lachen, dass ja eine Dan Aykroyd Ghostbusters-Szene drin ist.
Fand ich sehr ja, gut. Das war auch, also besseres Cameo als in 2016er, aber damals
definitiv.
Ich habe mich damals aber, weil ich zu jung war, ich dachte, das ist Frevel, das kann man nicht machen.
Das ist Frevel.
Ich war zu jung.
Ich finde auch, das muss man laut im Kino sagen als Jugendlicher, das ist Frevel.
Nee, ich habe Casper im Medienraum in der Schule auf dem Röhrenfernseher geguckt. Das
ach, erste guck. Mal.
Ja.
Da hast du auch gesagt, Frevel.
Ja. Ich glaube, ich bin genau der gleiche Jahrgang wie Christina Ricci, wenn ich mich irre, oder? Nee, sie ist sogar älter als ich noch. 2 Jahre. Okay.
Okay.
Da war ich überrascht. Ich dachte, die wäre 82er.
Dann können wir uns ja nochmal kennenlernen.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Sollen wir einmal kurz nochmal erwähnt haben, ich glaube, das ist für unsere Hörer natürlich extrem wichtig, dass Raul Julia am Ende dann, war nicht sein letzter Film, ne? Ich glaube, da sind nochmal 2, 3 Filme danach erschienen, aber Street Fighter, da hat er den guten General Bison gespielt und war ja schon am Set krebskrank. Damals extrem krebskrank und war oftmals dann auch zu schwach, um bestimmte Szenen im Street Fighter zu spielen. Das haben wir, glaube ich, auch, ich wollte gerade sagen, im Street Fighter Podcast besprochen, aber wir hatten keinen Street Fighter Podcast. Wir haben aber mal über Street Fighter extrem lange gesprochen, über den Film und ich weiß nicht mehr wann.
Im Street Fighter Podcast.
Gab es einen Street Fighter Podcast? Ja, doch, mit Robin damals. Ja, klar. Nee, doch. Genau, da hatten wir den Robin noch zu Gast. Kann man sich sonst mal anhören, aber nur für den Fall, dass einem der Schauspieler sehr, sehr bekannt vorkam. Ich glaube, das sind so die Rollen, die unsere Leute zumindest am ehesten kennen können.
Also. Ja, ich scroll mal drüber, aber ich glaube, du hast recht. Er hat ja ansonsten sehr viel ernstes Zeug gemacht und heißt aber nicht, dass man nicht auch Comedy kann. Also das hat er bei Street Fighter, glaube ich, auch unter Beweis gestellt, aber bei der Addams Family auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Es ist einfach, die Leistung ist richtig krass gewesen, fand ich.
Ja.
Schade. Der ist ja auch einfach zu früh gestorben.
Definitiv.
Absolut, war ja gerade mal 54, sehe ich gerade. Also schon.
Und es war komischerweise, obwohl ich zu dem nicht so einen riesen Bezug hatte, weil, also ich hatte jetzt gar nichts, ich kannte ja eigentlich nur so Street Fighter und halt die Addams Family, aber die Addams Family war mir dann so wichtig, als der tot war, 94, und man hat das ja dann trotzdem sehr schnell, hat meine Mutter mir gesagt, der Mann, der bei Addams Family mitgespielt hat, der ist jetzt gestorben, dass mich das damals, es war so eine der ersten prominenten Tode, die ich so richtig, das und Freddie Mercury, das sind die ersten, an die ich mich erinnern kann.
Wann ist denn Freddie Mercury gestorben?
Ich glaube 90, nee, 92.
Für eine Sekunde gedacht, das ist eine komplette Neuigkeit für Chris.
Nein, also wann ist der denn gestorben?
Was?
Der ist tot? Da gab's doch den Film.
Da mischt er doch mit.
Nee, also wann ist der gestorben? 91, okay. Das war das, was ich wissen wollte. Werde ich auch jetzt nicht zu sagen, zu Queen.
Ich find's auch witzig, dass dieses Mädchen, das dann, als sie die Limo verkaufen wollen, die sitzen ja dann irgendwann draußen und verkaufen diese wahnsinnig dumme Limo mit diesen ganzen, mit so Giften und so Apothekenflaschen auf diesem Holztisch. Und ich lieb halt auch, also ich muss auch sagen, auch wenn man von Jimmy Workman, der den Pugsley spielt, nie wieder was gehört hat, aber die waren so geile Kombi, die zwei, ne? So, ja. Er einfach so der kleine, schlecht gelaunte, ich sah ja als Kind ungefähr genauso aus wie er. Und das fühle ich dann eh schon mal. Und dann noch Christina Ricci, einfach wahnsinnig gut gespielt hat. Wenn die auf dem elektrischen Stuhl sitzt, sie den Hebel umlegt und sie grinst, so krass diabolisch, das ist irre. Also wie krass die gespielt hat, das ist Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall ist dieses Mädchen, die dann kommt, wie heißt die Schauspielerin nochmal? Mercedes McNabb. Genau, und das ist ja einfach die gleiche, die dann im zweiten Teil auch die Antagonistin für die Kids ist. Finde ich gut, dass man die da schon introduced hat, unbewusst. Weiß ich gar nicht, ob das sogar dann die gleiche Rolle spielen soll, aber nicht, aber ist auch egal. Ist einfach witzig, dass die dann, sind da auch frische Pfadfinderinnen drin. Ja, mag ich auch gern.
Ja, aber ich finde halt geil, wie sie halt einfach komplett anders ist als eben Pugsley und Wednesday. Genau. Und diese, sind das denn echte Zitronen? Ich trinke nur Bio-Zitronen. Und du bist so, boah, ist das alles nervig. So, trink doch jetzt deine scheiß Limo. So, also wirklich. Aber auch die spielt sehr gut. Ne? Also, obwohl es so eine Nebenrolle ist, finde ich, ist so direkt das ein neuen Kit. Also, du siehst hier, bist so, boah, ich bin ja so genervt von dir jetzt schon. So, du bist irgendwie so, Wednesday, bring sie um. So, macht sie natürlich nicht, aber
ich finde Jimmy Workman, ja, weil du es gesagt hast, habe ich jetzt nachgeguckt, man hat wirklich nichts mehr von ihm gehört, aber er ist noch im Filmgeschäft. Er ist Fahrer und Transportation Coordinator und Captain. Bei ganz vielen Filmen hat er einfach die Leute von A nach B gefahren und ich liebe das, dass er immer noch im Filmgeschäft ist und macht einen ganz bodenständigen Job. Ich finde das total super. Vielleicht jedem so, weißt du eigentlich, wo ich mal mitgespielt habe? Ich bin Pugsley Adams. Und wer bist du? Ah, ist mir egal. Finde ich einfach schön. Ich mag das. Nur dass kurz, er immer noch im Business ist.
Weißt du, wer seine Halbschwester ist?
Nein.
Müsste ich jetzt auch gerade nachgelesen, ist Ariel Winter von Modern Family. Ist seine Halbschwester. Und Chanel Workman, die kenne ich aber nicht. Aber das. Ich hab auch gerade mal geguckt, seine Schwester hat damals quasi für Wednesday vorgesprochen, hat die Rolle aber nicht bekommen. Aber er wurde dann gefragt, ob er endlich mal für die andere Rolle vorsprechen mag, weil er so witzig aussieht. Und ich finde, das ist halt einfach ein geiler Grund. So, hey, wir suchen einen, der sieht ein bisschen, der muss ein bisschen witzig aussehen. Wie wäre es, wenn du mal vorsprichst? Also, ja, klar.
Er sieht halt ein bisschen aus wie die kleine Version von Fester, was er ja auch muss. Und er hat nicht so viel Text. Also er ist ja wirklich, seine Präsenz ist ja das Wichtige. Er hat auch, finde ich, eine gute Mimik und er macht das alles toll. Aber bei Wednesday ist es viel wichtiger, dass die wirklich mit diesem steinernen Gesicht diese Zeilen raushaut. Also wirklich dieses eiskalte Abliefern ist in dem Alter, glaube ich, nicht so leicht. Ja. Und er ist halt einfach, ja, ich bin halt ein kleiner psychopathischer Junge, ne?
Also aber auch so ein bisschen der Dulli, der sich auch immer so von ihr so ein bisschen, von ihr auch immer so an der Nase herumführen lässt und sich, ich meine, diese Kinderstreiche halt hochskaliert auf solche Brutalitäten, das ist schon auch sehr witzig. Also auch gibt es ja im zweiten Teil, wenn sie dann immer das Baby töten wollen am Anfang. Also das ist ja einfach Mann, ey.
Was ich halt krass finde, ist, dass seine Rolle, er ist halt so er wirkt halt immer so resignierend, ja, in seiner Rolle. Er ist also ja, okay.
Schulterzuckend.
Ja, okay, das machen wir, ja, okay. Also komplett irgendwie so, weiß ich nicht, naiv, aber halt so in dieser Naivität auch so lustlos stellenweise, weil er ist dann einfach so, ja, das ist vollkommen okay. Dann machen wir das. Ich setze mich, muss ich mich jetzt nur da drauf setzen? Und das finde ich schon, also das ist ja auch eine Leistung, ne, dass du jemandem halt einfach sagst, so, spiel einfach mal richtig depressiv, gelangweilt, traurig, aber doch irgendwie so, als wäre dir alles egal, einfach. Also als wäre dir wirklich so, dir muss alles egal sein, wenn du diese Rolle spielst. Ja, okay.
Ich, also ich denke, den ersten Teil haben wir ja eigentlich abgeschlossen. Und der Plot vom zweiten Teil, da dreht sich ja darum, dass wir eigentlich eine ähnliche Situation haben wie im ersten. Jemand will an das Geld der Familie, in dem Fall eben die schwarze Witwe, gespielt von Joan Cusack, die Fester dafür einfach heiraten oder umbringen will, weil sie das schon ein paar Mal gemacht hat. Aber um das reinzukriegen, muss man ja mit was brechen, weil eigentlich ist es ja so ein ungeschriebenes Gesetz bei der Adams Family, dass sie eigentlich nicht sterben können und dass da eigentlich keine Lebensgefahr bedroht, egal wie gefährlich das Haus und alles andere ist. Aber als sie das Baby bekommen und die Kinder sich halt, also dadurch, dass Wednesday einfach sagt, ja, wir müssen den jetzt umbringen, weil ansonsten muss einer von uns dran glauben, das ist halt logisch im Adams Family Kontext. Aber du bist als Zuschauer erstmal drauf gepolt zu sagen, ja, aber da passiert ja nichts. Aber dadurch, dass die Eltern das ernst nehmen, dass die Eltern sagen, da müssen wir drauf achten, weil wenn jemand einen Adams töten kann, das sagen sie zwar so nicht, aber so habe ich es immer verstanden, dann ist es ein anderer Adams. Ja, wir sind halt so verrückt und bescheuert, wir nehmen halt die hundertfache Dosis Arsen oder sonst was. Mhm. Und deswegen ist das Baby vielleicht wirklich in Gefahr. Wie wir dann später sehen, ist das Baby aber halt wirklich Sohn des Vaters und hält einfach so eine Guillotine mit den zwei Fingern auf. Was man, glaube ich, schon im Trailer gesehen hat damals. Da wusste man schon, dem Baby passiert eh nichts. Aber das ist halt innerhalb der Welt wichtig, dass die Eltern es ernst nehmen und deswegen stellen sie eben eine Nanny ein, die auf das Baby aufpassen soll, damit es nicht stirbt. Was auch, also das ergibt nur bei den Adams Family Sinn.
Ja, aber allein die Anfangssequenz. Ich meine, Morticia wird schwanger, kriegt das Kind. Allein diese Anfangssequenz, wo sie da auf dieser Trage liegt. Ey, dann,
das ist so geil.
Gomez so, hast du unvorstellbare Schmerzen? Kannst du es kaum noch aushalten? Ja. Oh, okay.
möchten Sie Betäubungsmittel? Nein, danke, aber fragen Sie die Kinder.
Ja.
Das ist einfach der beste Gag aller Zeiten. Erstmal mit allen Klischees, wie man eine Schwangerschaft, also eine Geburt im Fernsehen und im Film zeigt, gebrochen, alles umgedreht und sie einfach völlig relaxed da liegt und sagt, Schmerzen sind einfach was Feines. Das ist richtig gut.
Und ja, dann auch eiskaltes Händchen natürlich, das dann irgendwie die dann so diesen Babyarsch noch abklatscht in einem anderen Raum. Ey, diese ganze eiskalte Händchen-Einführung in dem Teil ist so geil.
Der heimliche Star aus dem ersten, ne?
Hä?
Der heimliche Star aus dem ersten so ein bisschen.
Ja, weil schon, aber da war also die Tricktechnik damals hat einen, wie gesagt, ne, wenn du es auf der großen Leinwand gesehen hast und da auch dann auch mit dem, dass der dann erstmal so irgendwie auf diesem, dass der skateboardet auf dem Rollschuh, ist halt auch so smart und süß. Ja. Das ist alles. Der hat auch einfach schöne Ideen immer wieder, also beide Teile.
Aber dann die Einführung. Aber dann die Einführung. So, das Kind ist das erste Mal zu Hause. Alle freuen sich, weil es aussieht wie Gomez mit Bart und Co. Das Zimmer ist schon geschmückt. Also im Sinne von, es ist eigentlich nicht wirklich geschmückt, aber es steht die Familienwiege drin. Und es gibt ein Kuscheltier. Dieses Kuscheltier. Das ist einfach auch so eine Horrorfigur. Aber die Einführung von das Kind ist jetzt da und die anderen beiden Kinder müssen damit klarkommen, indem Wednesday das Kind einfach nimmt, dann stellen sie sich aufs Dach und dieser Dialog, der dann zwischen Pugsley und Wednesday passiert, das ist einfach, das ist Gold. So, Pugsley, dieses Baby wiegt 2 Kilo. Diese Kugel wiegt 1 Kilo. Wenn wir sie beide simultan nach unten werfen, was glaubst du, kommt zuerst an? Keine Ahnung. Okay, was glaubst du, fliegt, was glaubst du, prallt weiter wieder ab? Und dann so, wow. Und dann,
so ein bisschen Physik, da lernt man auch noch was.
Ja, genau. Und dann so, keine Ahnung. Es gibt nur eine Art, das herauszufinden. Und ich bin so, ja, sehr gut. Aber allein diese Einführung sagt ja schon, in welcher Art Film du dich da gerade befindest. Ne? Also, der soll durch Ideen gegebenenfalls erstmal so nicht schockieren, aber so, ach krass, das machen die jetzt. Mhm. Und die Umsetzung selbst passiert dann auch, aber du siehst halt seltenst, also außer jetzt bei den Sachen, die Max hier nachher auch nochmal ansprechen mag, das Ergebnis. Ja, also die werfen das Baby runter, die Kugel, aber natürlich möchte Gomez im gleichen Moment nochmal kurz ans Fenster und das Baby fällt ihm dann in die Arme. Und du siehst halt nicht, was wirklich passiert, außer dass die Kugel dem Gärtner, wie heißt der nochmal? Lurch. Dass sie ihm auf den Kopf fällt und er fällt um, was dann auch wieder so ein kleiner Slapstick-Moment ist. Aber ich mag halt, und das ist, ich glaube, das ist das, was, wenn wir jetzt den ersten Teil und den zweiten Teil besprechen, diese kleinen Ideen, die es immer reinbringt. Ja, natürlich sieht er, sie hätten das Baby einfach auch weiß quasi anmalen können, so, dass er eine weißere Hautfarbe hat, so, und die Haare so ein bisschen machen können wie bei Gomez, aber dass sie ihm halt auch noch einen Bart geben, so diese kleinen Details. So, ich glaube, das ist es, was den Film halt von vielen anderen Filmen aus dem Comedy-Sektor dann nochmal stellenweise unterscheidet, die auch in den 90ern erschienen sind, dass sie halt wirklich so nochmal diesen extra Meter gehen und sagen, nee, das muss jetzt so sein, weil das ist dann nochmal witziger, wenn er den Bart hat wie sein Vater. Weil Babys haben keinen Bart. Nicht? Meistens nicht.
Okay. Ja, das ist auch mehr. Schön, das stimmt.
Aber jetzt lass den Film zusammenfassen. Einmal ganz kurz, Dominik, du kannst sehr gerne wieder.
Okay. Ich muss pinkeln, deswegen wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller werden. Wir haben ja schon etabliert, dass wir diese schwarze Witwe als Nanny eingestellt haben, die natürlich im Plan verfolgt, dass Fester sich in sie verknallt, was ihr sehr einfach gelingt, denn als sie auftaucht, ist Fester direkt so, ja, Debbie, super, geil, mega, finde ich toll. Deswegen geht es auch sehr schnell auf ein gemeinsames Date, bei dem Gomez und Morticia natürlich einfach wieder abliefern wie sonst was, als das ultimative Goth-Pärchen, dass er einfach richtig krass abtanzt. Muss man einfach sagen, es ist jedes Mal so, jeder Film braucht auch ein bisschen Fläche, um zu zeigen, dass die beiden wie füreinander gemacht sind. Mhm. Und irgendwie finde ich es sehr charmant, weil die beiden einfach die Schauspieler die Chemie so gut rüberbringen. Wären das irgendwie zwei andere? Ich weiß nicht, ob das so geklappt hätte.
Mhm, das stimmt.
Aber denen glaubt man das und denen gönnt man das auch irgendwie. Aber letztlich wird ihr Plan ja aufgehen. Er hat eh schon Interesse an ihr und sie muss sich da nicht sonderlich bemühen. Irgendwann kommt es dann auch zu der Eheschließung. Ich will jetzt wirklich in den Plot überspringen. Da sind ein paar geile Gags, auf die wir nochmal eingehen werden. Unter anderem der mit der Torte, das ist das Premium. Aber sie merkt, die beiden Kinder könnten ein Problem werden für sie. Und deswegen tut sie einfach so, als hätten die Kinder ihr gesteckt, wir möchten unbedingt ins Ferienlager. Da es offensichtlich aber kein Ferienlager gibt, was für einen Adams oder eine Adams passen würde, gehen sie in ein stinknormales, richtig widerlich privilegiertes, reichen Weiß- also wirklich das Schlimmste vom Schlimmen eigentlich, Ferienlager rein, wo ich wahrscheinlich auch den Laden angezündet hätte in einer Woche. Und da treffen sie dann auf eben die schon im ersten Teil bekannte Gegenspielerin, das kleine blonde Mädchen, die Pfadfinderin und sehr viele Klone von ihr, sowie die beiden, die das Camp leiten, eine eben Peter McNichol, den wir schon erwähnt haben, und die Dame, die auch, Max hat vorher den Namen schon vorgelesen, die man auch schon aus tausend Sachen sieht, Christine Baranski, die das wunderschön übertrieben klischeehaft spielen und einfach hassenswert sind die ganze Zeit. Das ist alles heile Welt, alles ist toll. Und man muss natürlich noch das Ego des Campleiters Gary Granger, auch toller Name, befriedigen, indem man am Schluss ein Theaterstück zum Thanksgiving aufführt. Und das ist dann der Moment, wo einfach Wednesday Addams den Film eigentlich klaut für ungefähr 15 Minuten. Mhm. Und einfach eine deftige Sozialkritik, man darf nicht vergessen, wann das Ding rauskam, was ist das? 94, 93 sogar.
93.
Abliefert, indem man hier über eben Thanksgiving und ja, wir haben den amerikanischen Ureinwohnern hier das Land geklaut, etc. pp. Richtig schön brutal. Jetzt kommst du mal einen Marterpfahl hier. Da kann man jetzt vielleicht nochmal drüber streiten, wie sensibel das heutzutage ist, aber die Kritik hat halt damals richtig gesessen, weil dieses amerikanische Ego mit ihren Feiertagen und Traditionen, das ist schon relativ. Mhm. Festgefahren, sagen wir mal. Und wenn du dann kommst und hast eine valide Kritik und haust sie dann in so einem Unterhaltungsfilm raus, ich glaube, das wird schon
auch natürlich die Stimme von Kindern, das darfst du nicht vergessen.
Ja, absolut. Also ich glaube, da hättest du noch wesentlich mehr Blut zeigen können, da hätten viele Leute weniger Probleme mit gehabt. Ich habe noch nie gehört, dass das jemand gestört hat, aber es ist das erste Mal, dass ich in so einem Stück und Popkultur, die er nur unterhalten will, eigentlich sowas gesehen habe, vor allen Dingen für die Alterskategorie. Und das ist bei mir hängen geblieben, weil ich da zum ersten Mal das einfach dieses soziale Bewusstsein noch ein bisschen drin hat. Und ich fand das richtig stark, weil es halt auch von einer Figur kam, der man geglaubt hat, was sie sagt. Obwohl es so eine abgedrehte Figur ist. Wenn Wednesday Adams ihre Meinung sagt, dann weißt du, das ist ihre Meinung, wenn sie nicht ganz offensichtlich ihren Bruder verarschen will. Und das fand ich mega stark und es war sauwitzig. Vor allen Dingen, wie die Eltern dann auch durchgedreht sind und wie rassistisch zum Teil die Campleiter sind, die Jamal als Namen nicht aussprechen können und sagen so, wer ist immer Jamal, Jack, Jamal, so, ach, ist auch egal. Und wirklich der schwarze Junge so, es kann nicht ihr Ernst sein.
Also generell ist diese Teamleiter und diese ganze weiße, diese Kritik da drin und diesen ganzen weißen Privilegierten und diesen Außenseiter, die dann auch wie auch die Rollenverteilung stattfindet, immer dieses blonde Mädchen immer so, oh ja, sie ist so toll, und der Rest dann immer so ultra krass gedemütigt und so die dummen Außenseiter. Und da sitzen halt so, ne, da sitzen halt wir alle so gefühlt. Also das war ja so, wir Kids damals in unseren Außenseiterrollen, so haben wir gesagt, ja, das sind halt wir auf der dummen Bank. Genau, wie du schon richtig sagst, rassistisch und Fettshaming und keine Ahnung, alles drin. Aber sie holen sich dann, die Nerds holen sich dann zurück und das hat natürlich so Camp Krusty Vibes. Also kennt man das ja auch aus den Simpsons tatsächlich, diese Camp Krusty Folge. Und das, wie das ausartet, wie das inszeniert ist und wie, also es geht ja auch relativ lang, diese Szene, wenn sie dieses Camp übernehmen, die ist schon geil. Und auch dieses, auch der Weg von Wednesday, wie sie irreführt, nachdem sie diese erzwingen, da irgendwie zu sagen, so, du guckst jetzt erstmal Bambi und sie dann einfach so 3 Tage in diese Hütte sperrt und dann so, ja, es ist halt Disney und dann so, okay, alles klar. Und dann müssen sie diese ganzen Filme gucken, man denkt, man brainwashed, also das ist auch so eine Gehirnwäsche, das stattfindet, finde ich Wahnsinn, durch diese Campleiter und dann diese Irreführung von Wednesday und Co. und dieser Plan, das, also dieser ganze Plan, so hinterhältig da reinzurennen, ist großartig und das übertrumpft auch nochmal die Idee vom ersten Teil um Längen mit diesem Theaterstück, wo sie natürlich auch was Ähnliches machen, aber sie halt auch so quasi alle vorführen mit durch diese blutige Abschlachtung der Arme da, aber so dieses Camp-Ding, das ist schon mal ein ganzes Stück präziser und nochmal böser und auch irgendwie beklemmender. Also haben sie schon, die ganze Szene hat ganz schön viel, die ist in der Aussage und in der Inszenierung ganz schön stark. So. Und auch viel stärker, als man es vielleicht für so einen Film wie Addams Family 2 erwartet.
Und dann ist da noch so ein kleiner, sehr smarter, subversiver Gag drin, den ich gerne noch von dem Native Speaker bestätigt hätte, aber ich bin mir sehr sicher, weil Eat Me ist ja auch eine Beleidigung im Englischen. Und dann haben sie Pugsley, der da als Truthahn verkleidet, rumhüpft und einfach nur sagt, Eat Me, zu den Leuten, die da sitzen. Ich denke mir so, du genießt das auch gerade so ein bisschen, ne? Weil klar, der Truthahn ist die Ausrede dafür, dass ein Teenager hier zum Erwachsenen Eat Me sagen kann. Aber eigentlich sagt er echt, fickt euch. Eigentlich sagt er nichts anderes. Und das fand ich auch sehr süß, dass man das so nebenbei noch eingestreut hat. Weil das geht, glaube ich, auch an ein, zwei Leuten so ein bisschen vorbei. Und es ist eine geile Ausrede. Du kannst immer sagen, nee, der ist ja ein Truthahn. Das muss man nicht zensieren. Das ist schon okay so. Liebe ich.
Ich hatte ein bisschen Clockwork Orange-Vibes bei dieser Walt Disney-Szene. So, weil so dieses Brainwashing stattfand. Ich finde es einfach geil, wenn er mit Bambi und Co. kommt und dann so, nein, nicht Walt Disney.
Vor allen Dingen, du hörst, also ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, du hörst diese, den Song von Sound of Music und ich hasse Sound of Music. Ja, wirklich, das ist wirklich, mich wirklich Folter. Ich habe davon 5 Minuten geschafft von Sound of Music. War so, nee, die Scheiße kann ich mir nicht reinziehen. Egal, wie wichtig das für euer popkulturelles Verständnis ist, ich gucke mir nicht an, wie sie mit ihrer dummen Schürze über dieses Pseudo-Deutschland und ja, da sind vielleicht auch noch irgendwo Nazis und das hat vielleicht noch irgendeinen Wert hat das vielleicht noch, aber ich find's furchtbar. Das ist eine reine Tortur für mich. Und dann habe ich mir gedacht, die armen Kinder, dass sie die Kacke jetzt hören müssen, weil wie wir zu Disney stehen, wissen wir, glaube ich, alle. Aber es gibt auch Sachen, die mir auf den Sack gehen, also an Einzelproduktionen. Und Sound of Music gehört eindeutig dazu. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und der Seitenhieb ist natürlich von der Addams Family in Richtung Disney, der muss ja eigentlich sein. Das ist ja klar. Also ich glaube, da wird auch bei Disney jeder sagen, jo, logisch. Aber morgen kaufen wir sie vielleicht, aber bitte macht weiter. Bitte?
Ja, ich habe immer das Gefühl, die Addams Family hat ein Freifahrtsschein und es ist fast schon eher so wie so ein Ritterschlag, wenn du dann irgendwie dann doch so ein bisschen mal dein Fett wegbekommst auf eine nette Art. Also du kannst natürlich auch dein Fett bei der Addams Family zum Beispiel auf eine böse Art wegbekommen, also jetzt geschichtlich gesehen, was ich gesagt habe mit dem wir haben den Ureinwohnern das Land geklaut, aber du kannst ja auch so nett ein bisschen gefoppt werden bei der Addams Family und die Addams Family hat da halt einen Freifahrtsschein.
Guck dir das bei den Simpsons an. Ich meine, klar, die haben nicht immer zu Disney gehört, aber die haben auch schon mehrere Gags in Richtung Disney gemacht. Und natürlich sind Itchy und Scratchy sind ja nicht nur Tom und Jerry, das steht und Krusty, das steht auch alles immer ein bisschen für Disney. Gibt auch ein paar eindeutigere Gags in die Richtung, was Walt Disney vor allen Dingen angeht. Ja. Aber das ist dann im Hause Disney auch irgendwie so, okay, jetzt haben wir sie gekauft, aber die würden bestimmt jetzt auch nicht sagen, ihr dürft jetzt gar keine Gags mehr bei uns machen, weil das ist ja auch, wenn du bei denen stattfindest, ja auch eine Adligung irgendwo.
Das meine ich ja. Also jetzt bei den Simpsons-Sachen, ey, ich glaube, es läuft auf Disney Plus und es wird andauernd über Disney hergezogen, so bei den Simpsons. Ja. Aber das ist ja auch, glaube ich, so, wenn du halt so groß bist, wie es Disney in dem Fall ist, dann ist es erstmal so, ja, irgendjemand wird immer schlecht über dich reden. Ja, wenn du eine gewisse Größe hast, gibt es immer jemanden, der halt dich als Beispiel rannimmt.
Was ich aber sagen wollte, Filmgeschichte, die so lang ist, wirst du auch immer was finden.
Ja, absolut. Aber bei den Simpsons zum Beispiel, die machen das ja auch, die haben ja auch diesen Freifahrtschein und da war heute zum Beispiel eine Folge, wo die Alten auf die neuen Simpsons getroffen sind. Die alten Simpsons waren quasi die Geister und die lebten im Haus der neuen Simpsons und dann hat die alte Marge sich in den neuen Homer verliebt, weil der alte Homer noch ein aggressives Stück Scheiße ist, aber der neue Homer einfach nur dumm und naiv. So. Und dann hat Marge sich umgebracht, um auch als Geist aufzutauchen, um dann halt...
Ich hoffe, das war eine Halloween-Folge.
Das war eine Halloween-Folge, ja, Gott sei Dank. Bart hat dann so getan, als wenn sich umbringt, dass Lisa sich umbringt, aber Bart hat sie nur verarscht und meinte so, ich bin der letzte lebende Simpson, hat Lisa ihn umgebracht und nur Maggie war noch da. lange Rede, kurzer Sinn, am Ende der Folge sind halt auch so, meinte sie auch so, ob das hier einfach nur ein Grund ist, ganz, ganz viele dumme Popkulturreferenzen und Simpsons-Motive ins Bild zu bringen, um noch mehr Merch zu verkaufen für uns.
Moment, das ist das Konzept von unserem Podcast, was willst du gerade?
Ja, genau. Dann kommen sie quasi so als Pokémon-Figuren, dann kommen sie als so Anime-Sachen, dann kommen sie irgendwie als Rick and Morty und so weiter und so fort, als Minions tauchen da ganz viele Simpsons auf und sind so doddly doddly, ist schon ganz, ist ganz funny. Aber zurück zu der Simpsons Family. Sie hat halt ich war ja damals noch nicht so alt. Ich war ja 6 bzw. 8 Jahre alt, als der Film rauskam oder die Filme rauskamen. Deswegen war das für mich immer so der brutale Film, den man gucken kann, weil der halt irgendwie dann doch für Kinder geeignet ist. Ja,
so. Okay, er ist schon irgendwo brutal.
Und ja, gerade diese mit Arm abschlagen und so weiter ist halt schon härter. Und damals habe ich das Ganze ja auch gar nicht so richtig wahrgenommen mit, okay, guck mal hier, die einen die haben denen das Land geklaut und so weiter und so fort. Für mich war das einfach so, okay, jetzt gehen sie quasi gegen sie und jetzt drehen sie das um, ist ja witzig. Aber ich glaube, wenn ich damals schon mit dem Bewusstsein von heute diesen Film geguckt hätte, hätte ich wahrscheinlich da gestanden, hätte einfach stellenweise applaudiert, weil er schon oftmals so einen Finger auch ein bisschen in so eine Wunde legt. Ja, gerade der zweite Teil, wenn sie am Ende dieses Theaterstück aufführen, oder halt auch so dieses, ja, die sind halt nicht angepasst. Die Addams Family ist halt nicht angepasst. Alle müssen sich halt mit denen einfach mal abfinden, dass es auch solche Leute gibt und die halt auch Teil des Systems, des sozialen Systems sind.
Also, das ist ja auch so ein bisschen
und so weiter und so fort.
Von der Genese her eigentlich so, die sind ja stinkreich. Eigentlich sind sie ein Teil des Privilegiertentums, die einfach machen können, was sie wollen, weil sie eben stinkreich sind. Nur sie sind halt sympathisch und witzig. Ja, weil die anderen Eltern in dem Camp sind ja genauso. Die sind ja auch stinkreich, können machen, was sie wollen. Nur die sind halt weder sympathisch noch witzig. Die sind halt in dem Fall die, die es raufkriegen. Und das war, glaube ich, ursprünglich auch mal so ein bisschen so eine zweite oder dritte Ebene bei der Idee hinter der Addams Family. Aber ich finde immer noch, von allem, was ich bisher gesehen habe, sind diese beiden 90er-Filme so das Beste, was bisher mit der Marke passiert ist. Und die Schwarz-Weiß-Serie kommt direkt danach für mich, weil das die Kombination ist zwischen auch die Figuren gut getroffen und eben Nostalgie-Vibes. Die Comics habe ich halt nie gelesen, aber Comics aus den 30er-Jahren, glaube ich, altern bestimmt auch ein bisschen schwieriger.
Wahrscheinlich, ja. Wenn wir, Maxi, ich habe eine Frage, wenn wir die Addams Family jetzt nehmen würden und würden sie neu gestalten für unser Jahrzehnt. Jetzt kommt ja das Tim Burton Ding, das hat den Fokus auf einen Part der Familie gelegt, aber was würdest du dir da wünschen, gerade auch mit Spielzeug, ist das was irgendwie beim Spielzeug noch relevant ist? Weil die Figuren sind ja geil.
Also wenn sie Actionfiguren machen würden zu dem Addams Family, zu der Variante der Addams Family von den 90ern, fände ich es am coolsten. Die neuen reizen mich gar nicht. Oder wenn sie auch Funkos, ich glaube, es gab auch mal Addams Family Funkos zu dem Film. Ich müsste mal gucken. Aber so, wenn ich jetzt von Spielzeug und sowas rede, ich finde, ey, das, was da passiert, ist ja größtenteils zeitlos. Also ich finde zum Beispiel, ich habe damals den Trailer gesehen für den animierten Addams Family und war so, okay, da ist ein Smartphone. Und Smartphone ist für mich ganz oft ein Indikator für, ey, das nervt mich. Also das ist so, das ist bei den Simpsons auch so, wenn die dann irgendwie so Apple-Produkte oder sowas dann irgendwie reinbauen.
bin ich so, yo, ich verstehe das der Aktualität wegen, aber ich finde so alte Franchise, die mit so neuer Technik konfrontiert werden, das nervt mich. Ich weiß nicht warum, ob ich da dann wirklich auch irgendwie der alte, weiße, meckernde Mann geworden bin, aber ich irgendwie nimmt das so ein bisschen den Classic-Faktor. Und deswegen eine Addams Family, wenn man so einen Film heute nochmal machen wollen würde und man würde ihn inszenieren, unabhängig jetzt von animierten Geschichten, die natürlich auch auf ein anderes Zielpublikum schießen und anscheinend auch damit erfolgreich sind, sonst hätte es ja keinen zweiten Teil gegeben, alles schön gut. Aber ich finde, mach's doch lieber ein bisschen, ich finde so Classic wäre eigentlich the way. So, und weil die, weißt du, dadurch, dass die ja auch so altbacken sind, brauchen die ja kein, also da brauchen ja, Gottes, braucht ja jetzt kein Handy. So. Also es ist ja alles irgendwie, du siehst ja auch in der Sendung irgendwie keine Fernseher oder Computer so groß, das passiert ja gar nicht. Also siehst einmal diesen Fernseher in diesem Camp, aber sonst hast du das ja nicht.
Das war ja das, was ich meinte. Also es wirkt halt immer so zeitlos. Ne? Also wenn du es siehst, dann kannst du auch einfach sagen, okay, es ist halt einfach eine Serie, die auf alt gemacht wurde. Ich habe gerade übrigens gesehen, es gibt von der Addams Family gibt es Funkos und es gibt
ja,
vor allem auch
Cousin It. Gleich auch gegoogelt, ja.
Also
Cousin It. Es gibt Cousin It, ne? Es gibt Vetter It.
Also wirklich, das ist ja das Witzigste.
Boah, den liebe ich.
Und da kannst du
aber mal gucken. Sind das jetzt die zum Film? Sind das die?
Also die sehen zumindest so aus wie die Film- Version, ja.
Nee, ich glaube, vom Logo her ist es aber die. Es ist die Serie, die ganz klassische Serie. Aber das macht nichts. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und ich finde, also Cousin It finde ich einen wahnsinnigen Funko. Morticia Addams finde ich wahnsinnig. Und vom Vater gibt es sogar eine Chase. Und Wednesday, ein Fester auch. Sind sehr gute Funkos. Sind ja. Sehr, sehr gute Funkos. Die hätte ich gerne. Schade. Ja, und die von leider von dem neuen gefallen mir nicht so. Weil finde ich die Nasen so doof. Vor allem bei Fester. Das ist wirklich einfach, sorry, es sieht einfach aus, als hätte er so ein Ding Schwanz in der Fresse kleben. Ja. Richtig ein Pimmel einfach. Ja, da sieht Wednesday und Paxley sehen da noch fast am coolsten aus. Morticia ist auch okay, aber der Rest irgendwie so, vor allem warum hat der Lurch einen Undercut? Naja gut, keine Fragen. Ja, schade.
Ich möchte ganz kurz einen Exkurs haben, aber wirklich nur kurz, weil ich vermute, die Antwort ist sehr schnell geklärt. Was ist eine Chase bei Funko? Ist es einfach die seltener und ist eine leicht andere Variante von einer anderen, die existiert? Nein,
es gibt manche Funkos, nicht alle, bei weitem nicht alle, sondern nur eine gewisse Auswahl von Funkos erscheint in einer Chase-Variante nochmal. Das heißt, du musst von der Funko eine sechs Stück kaufen. Normalerweise kannst du Funkos beim Großhändler einzeln kaufen. Aber wenn es eine Chase-Variante gibt, musst du eine Box nehmen, weil dann hast du das Verhältnis 1:6. In der 6er-Box ist eine Chase und 5 normale. Und das kann halt was richtig Spektakuläres sein, wie zum Beispiel bei Fight Club, meiner Meinung nach einer der schlauesten Chasen ever. Da hast du nämlich 5-mal Brad Pitt und die 6. ist einfach Edward Norton samt Pinguin. Und das ist schon schlau. Das ist eine sehr schlaue Chase. Und manchmal hast du aber auch einfach nur so wie bei Winnie Pooh, da gibt es so ein IA, den gibt es in der Glitzer Edition und der ist ein Dauerbrenner bei uns gewesen. Da haben wir jetzt irgendwie über 8 Stück einfach mal verkloppt die letzten Wochen. Und da ist die Chase einfach, da ist sie nicht grau, sondern blau. Okay. Aber ist trotzdem $70 wert. Also Chase hat immer einen relativ hohen Wert, weil es halt einfach nur im Verhältnis 1:6 erscheint. Das so viel zu Chase.
Kenn ich von Comics. Ja. Da sind es die Variant-Covers mit einer im 4 oder sowieso. Das kenne ich das Prinzip ja.
Stark.
Reine Sammlerkiste. Und das habe ich bei Comics eine Zeit lang richtig fies angefixt. Eklig. Aber macht Spaß.
Wollen wir noch ganz kurz über Lieblingsszenen reden? Im zweiten Teil. Ja,
sehr gern.
Ich habe ja vorhin schon, ich möchte mal die Szene hervorheben. Also eine Sache noch, die ich noch kurz einschieben will, bevor ich zu meiner Lieblingsszene komme, wo ich wirklich laut schreiend hier gelacht habe, wo ich auch zweimal zurückgespult habe, wirklich zu gucken, ob das gerade wirklich alles gesagt wurde. Auch wo ich zurückgespult habe, im ersten Teil gibt's doch diesen, wenn Fester und Gomez so dieses Ritual, so dieses Wiederaufnahmeritual, die Familie und die ganzen Verwandten kommen mit den verrückten Cousinen und den zusammengewachsenen Tanten und keine Ahnung, wo dieses verrückte, und dann kämpfen die ja so, oder beziehungsweise, und dann, ey, also wie unfassbar anders das Stunt-Double von Raul Julia aussieht. Da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr guckt. Also wenn die Kamera in der Ferne ist und du siehst, die zwei sind einfach komplett zwei andere Menschen. Der eine ist einfach nur so schlecht als Fester verkleidet, der andere ist ein komplett anderer Mann als Raul Julia. Also anderer Körper, andere Größe, das ist ein kompletter Witz, wie der aussieht. Das fand ich sehr lustig. Was ich wirklich sehr witzig fand vom Writing her, war die Tortenszene, wo es dann nämlich auch um diese große Feier geht, beziehungsweise um den Junggesellenabschied. Und man will anscheinend Fester irgendwie eine Stripperin in einer Torte schenken. Und dann sagt er so, und hier kommt eine große Überraschung, die Torte geht nicht auf. Guckt er irgendwann Lurch an und sagt, sag mal, hast du die Torte in den Ofen, bevor sie, nachdem sie reingestiegen ist oder davor? Und er macht halt so auf, es qualmt so raus, also schwarz. Und dann dreht er sich um, ist kurz, alle sind so betroffen und dann kommt er in den Raum und sagt, c'est la vie! Und dann tanzen alle und da hab ich so gelacht. Dieses Celavi von Gomez, das ist der dunkelste Moment in dem ganzen Film. Und er hat viele dunkle Momente. Aber das ist mein absoluter Lieblingsmoment gewesen. Hab ich so laut schreiend gelacht, ey. Mann.
Das geht mir ähnlich. Es gibt noch einen kleinen Gag vor. Ich glaube, den hast du auch auf dem Schirm gehabt, wo Gomez und Fester sich über Sex austauschen. Und wo er meint, aber es gibt ja auch noch eiskaltes Hähnchen. Oh Gott,
stimmt. Wirklich. Es gibt ja auch noch, der aber auch nur in einem ganz, genauso wie eigentlich rausgekommen ist, dass Fester anscheinend immer gespannt hat, wenn Gomez seinem Bruder mit seiner Frau Morticia geschlafen hat. So, ich will auch so Liebe machen wie Morticia und Gomez. So, und immer, ich habe ihnen immer das Schlüsselloch zugesehen. Und erzählt. Und auch eine großartige Szene ist, wenn Debbie ankommt und alle sich erstmal so, bis auf die Kids halt so Schock verlieben, wenn sie alle so begeistert sind. Und dann liebe ich ja einfach, wie eiskaltes Händchen introduced wird, sich auf die Schulter setzt und sie ihm einfach nur den Zeigefinger ableckt. Und er einfach so und dann so von der Schulter fällt, wenn er sich so aufspannt. Das habe ich als Kind schon immer, war ich dann so, das und ist Sexualität.
Im Englischen sagt sie noch so schön, I'm good with my hands. Und ich nur so,
Ja, schön. Ich bin gut mit den Händen. Ach ja, aber ich muss sagen, auch wenn das eine Rolle ist, die man von ihr seltener gesehen hat, mag ich John Cusack sehr gern darin. Es macht sehr viel Spaß, ihr zuzuschauen. Sexy Beast kann sie gut. Das ist echt irre, lustig.
Ich glaube, die ist auch oft, vermute ich jetzt, weil ich, dass sie oft bis in die letzten Runden bei irgendwelchen Besetzungsnummern gekommen ist und ist dann aber nicht genommen worden, weil sie halt ein bisschen unkonventioneller aussieht. Und hier haben sie halt alles getan, damit sie irgendwie diesem Schönheitsstandard entspricht mit Make-up und so weiter. Mhm. Was eigentlich nicht notwendig ist, aber hier für die Rolle passt. Deswegen finde ich es hier nicht schlimm. Aber in vielen anderen Sachen, wo ich sie gesehen habe, dachte ich so, die ist so gut. Die hätte einfach viel, viel mehr Rollen haben sollen. Und ganz oft kriegt sie eine Nebenrolle in einem Film, der ihr Bruder die Hauptrolle spielt. Mhm. Und ist dann halt super. Und ich denke mir so, warum hat die Frau nicht viel mehr Hauptrollen gespielt? Die ist so gut. Die ist wahrscheinlich sogar besser als ihr Bruder, der auch irgendwann einfach nur noch abgeliefert hat. Also im Sinne von, ich mache halt meinen Job. Und sie hat sich immer krass angestrengt.
Aber heißt, hat wirklich die, haben sich die Eltern der Cusacks gedacht, na, wir nennen unsere Kinder John und Joanne?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das Künstlernamen, ich habe mich da nie eingelesen. Ich fand es auch immer absurd.
Die haben ja aber man muss auch sagen, dass weißt du, wie die Brüder von Tim Grenzwert heißen? Tom und Thomas.
Tom und Thomas.
Lieb ich. Finde ich, ist eins meiner Lieblingsdetails.
Tom, Thomas und Tim.
Tim, Tom und Thomas. Ey, die klingen einfach, wie ein Cartoon. Die klingen wie ein Comic.
Vielleicht muss ich da privat mal irgendwas wegen Namen erzählen, wegen Cartoon. Da lacht ihr euch kaputt. Am Montag erzähle ich euch das. Das kann ich leider im Podcast nicht machen, obwohl es nicht schlimm ist. Aber es ist sehr, sehr witzig. Ja, schön geteased an die Hörer. Werdet ihr leider nicht zu hören bekommen. Müsst ihr mit Tim, Tom und Thomas...
auch schöne Grüße an Timmy an der Stelle.
Ja, hat mich neulich auch angeschrieben, als ich das schöne Foto im Blaumann irgendwo gepostet habe, hat er auch gemeint, er würde mich sofort für einen Kurzfilm casten. Und gesagt, ich habe leider zu tun. Es tut mir sehr leid.
Oh, leider kann ich nicht.
Kein Horny Hostel.
Leider kein
Horny Hostel.
Ja, ich habe doch keine Zeit, aber Prag soll sehr schön sein. Ich finde die Sexualität in dem Film und wie sie dargestellt wird, auch immer schon recht krass, muss ich sagen. Also dafür, dass er, was ist er, ein Zwölfer? So.
Für Ami-Verhältnisse ist das schon hart. Ich muss mal gerade gucken, was das Ami-Rating war, aber rein verbal passiert nichts. Man sieht keine nackte Haut.
Genau. Ja,
ich glaube, die sind komplett unterm Radar durchgeflogen, die das einfach thematisiert haben, aber keine flätige Sprache, keine nackte Haut. Und damit sind die Amis so, ich weiß gar nicht, wie ich das zensieren soll. Naja.
Ich weiß, dass es um Bumsi geht, aber sie erzählen ja irgendwie nur so drüber. Aber das, was ihr da gesagt habt, klar. Oder wo auch Feste im ersten Teil noch zu seiner angebliche Mutter zu diesem Zeitpunkt geht und dann irgendwie, dann sagt er so, oh ja, das, und du machst mich so, und dann denkt man, er sagt geil, aber er sagt irgendwas anderes, du machst mich so geil, und dann sagt er aber ein anderes Wort statt geil und du bist aber erstmal so, geil will er denn, oder scharf oder sowas, scharf auf Geld oder sowas, sagt er dann nochmal, also dieser Satz
in dem Moment bist du erstmal so, oh Moment, Bruder, du gehst da einen ganz komischen Weg. So, das ist ja zudem noch, in dem Moment ist ja noch deine Mutter. Und dann rettet er es durch einen Zusatz seines Satzes. Aber ey, von vorne bis hinten, ich hab's nicht bereut, beide Filme zu gucken. Ich war kontinuierlich sehr gut unterhalten. Ich habe 2-3 Mal laut gelacht, aber nicht konstant laut gelacht. Und ich muss wirklich sagen, die sind zeitlos gealtert. Tatsächlich. Mhm. Also das ist so einer von diesen Filmen, Gesundheit, das ist einer von diesen Filmen, wo ich sagen würde, du brauchst gar nicht so viel verändern. Also du kannst jetzt noch an CGI-Kram ein bisschen verändern. Das Eiskalt-Händchen war damals halt top-notch. Heutzutage siehst du schon so, ja. Oder wenn sie da in diesem Krankenwagen...
Gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, oder?
Nee, gar nicht so schlimm, wie man gedacht hat, tatsächlich. Also absolut, absolut richtig. Und das wäre aber auch das Einzige, weil sonst, es hat so ein, wie soll ich sagen, es ist nicht trashig, aber es hat so einen ganz, 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 ganz absurden, guten Charme, der sehr gut mitgealtert ist. Also es ist thematisch gut mitgealtert, es ist nicht peinlich mitgealtert, was du ja auch oft hast, ja, dass du sagst, oh Mann, ist das aber unangenehm blöd. Sondern wenn was unangenehm blöd ist, dann ist es so auch schon in den 90ern gewesen, dass es unangenehm blöd ist. Ja, so für irgendjemanden in diesem Film. Und deswegen, ich bin erstaunt darüber, wie gut das Ding auch im Jahr 2021, also jetzt fast 30 Jahre nach Release, funktioniert. Wann ist der denn rausgekommen? Nicht, dass wir durch Zufall, tatsächlich, weil wir dumm sind und Glück hatten.
91 und 93.
91, ja, aber wenn es jetzt Oktober wäre, das wäre natürlich, dann müssen wir mal...
Also die kam immer im November irgendwie.
Ja, so. Tatsächlich Oktober kam er. Ende Oktober. Das heißt also, passt, ja. Gratulation, 30 Jahre.
30 Jahre Addams Family.
Als hätten wir es gewusst. War natürlich auch unser Gedanke.
Vor langer Hand geplant.
Vor 30 Jahren bereits angedacht. Ich würde mir da, glaube ich, nochmal einen neuen Film wünschen, aber der müsste wirklich in die Fußstapfen der Alten treten. Und können wir vielleicht ganz kurz darüber reden, wie geil das Baby heißt im zweiten Teil?
Pubert! Wie dieser Name erklärt wird an dieser einen Stelle. Wir haben mal gedacht, oh nein, wir hatten so viele verschiedene Namen. Und dann so, aber das alles so klassisch. Und dann deswegen haben wir uns für das einzig Wahre entschieden, was Sinn macht und was wir auf dem Schulhof nicht gänseln wird. Pubert.
Ja, was haben sie vor allem so für das entschieden, was Sinn macht, sagen sie. Und du bist so, ja, Pubert.
Aber im Englischen sagen sie, we came to our senses, nach dem Motto, die anderen Namen, die waren alle zu exotisch, die waren alle Quatsch. Aber das ist der Originalname, weil die Figur gibt's irgendwie in den Comics schon und da hieß er auch Pubert, aber Gag ist Gag, ist einfach mega.
Ja, nehme ich mit. Und wir müssen natürlich noch sagen, ich weiß gar nicht, ob es im dritten Teil dann aufgegriffen wird, den hat ja jetzt scheinbar keiner von uns gesehen mit Jim Carrey. Tim Curry. Dass Morticia ja wieder schwanger ist und ein drittes Kind kriegen soll. Also ich weiß gar nicht, ob das dann, ja, dass sie ein drittes Kind erwartet, wird dann am Ende gezeigt, dann macht sie noch den Strampler und so weiter.
Das ist am Ende vom ersten, das ist ja das Kind, was im zweiten
Mal geboren
ist.
Aber trotzdem...
Und was wäre ja dann ein viertes Kind, wenn es am Ende vom zweiten wäre?
Stimmt.
Ich glaube, du verwechselst das, Chrissy. Ich glaube,
das war im ersten Teil, ja. Nee, meine Dummheit.
Das ist, wenn du direkt hintereinander guckst, ist es halt wirklich so, sie zeigt den Strampler und dann ist im Kreißsaal am Anfang vom zweiten.
Ja, nee, also absolut richtig. War wieder mein Fehler. Aber ich habe ja auch Christopher Lloyd nicht erkannt.
Absolut richtig.
Also das ist wirklich richtig, richtig dumm. Jetzt muss man mir noch sagen, dass Cousin It von, weiß ich nicht, Jim Carrey
gespielt wurde.
Von Cher.
Ist einfach, ja. Ich guck mal, wer ihn wirklich gespielt hat, aber es ist ja auch wahrscheinlich geguckt, zwei Leute.
Ein Kleinwüchsiger wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich ein Puppetier und ein Synchronsprecher, der wup gemacht hat.
Ja, und was hast du so gemacht?
Ich finde halt, die Addams Family, den zwei Filmen, den stehen halt auch so krass die 90er. Also auch die ganze Art, wie man in den 90ern Filme gemacht hat und machen durfte. Das ist irgendwie in dem Addams Family Ding so gut rausgearbeitet. Ich meine, der zweite ist tatsächlich erzückt. Also ich habe gedacht, immer so, es ist wie bei vielen Filmen, ich finde den zweiten viel schlechter, oder der zweite wird wahrscheinlich der viel schlechter wegkam sein. Und ich hatte das auch so in Erinnerung, dass das damals so war, dass man gesagt hat, das ist mir so gut wie der erste. Aber ich muss sagen, ich fand jetzt mit beidem Vergleich, hat mir der zweite mehr Spaß gemacht, weil er ein bisschen strukturierter war. Mhm. Ich mag beide, weil die so doll sind. Also diese Zugfahrt, die Chris vorhin angesprochen hat, ist auch einfach nur eine wahnsinnige Szene. Ist einfach nur wahnsinnig, diese Szene. Mit diesem Mann, der da drin sitzt. Das hat er auch vorhin schon gesagt. Aber muss ich sagen, der zweite hat mir schon irgendwie noch so ein bisschen mehr Spaß gemacht. Vielleicht ist es auch die Nostalgie, weil ich den als Kind noch viel öfter gesehen habe als den ersten. Hm. Ich habe den auch im Kino gesehen und ne, also keine Ahnung. Aber die 90er stehen ihnen sehr, sehr gut und legitimieren dann noch viel mehr. Und ich mag ja auch, dass es wahllos, das ist so dieses wahllose Writing. Ich habe letztens den ersten It, ja nochmal, das Original It nochmal von 1990 geguckt. Und da ist ja auch teilweise so komisch, was Emotionen und sowas und Figuren und wie die miteinander umgehen und dann auch mal, dass die Jungs immer viel zu viel die Frauen fassen. Dieses Mädchen anfassen. Ganz komische Geschichte.
Im Buch
ist ja noch diese Sexorgie, ne? So, da ist ja noch was. Aber ja, das, ich finde aber so, das mag ich an so 90er, 91, also mit 90er Produktion. Die haben manchmal so ein bisschen so wahllose, dumme Skripte, aber denen, dass das alles Nostalgie und Charme, alles legitim, alles geil, alles rein da. Deswegen macht das auch so viel Spaß. Wenn ich finde ein Wort für den ersten Amsterdam, die würde ich einfach wahllos. Einfach absolut wahllos. Der zweite ist schon viel strukturierter dagegen. Mhm. Aber es macht auch so viel Spaß.
Der erste ist ein bisschen eine Achterbahnfahrt, einfach durch das Haus und die Familie. Mhm. Aber das ist halt unterhaltsam.
Das ist wirklich eine geile Achterbahnfahrt.
Ja, genau. Und den zweiten finde ich auch besser. Strukturierter ist er auch, definitiv. Aber als ich jünger war, fand ich den zweiten aus einem Grund schlechter, weil ich daran nichts hatte. Das war diese ganze schwarze Witwe-Storyline, die ja wahrgenommen dann nur, ja gut, das muss jetzt halt sein, damit die Kinder weg sind. So kam mir das vor. Aber als etwas älterer Mensch bin ich jetzt so, ist aber geil zu sehen, wie die schwarze Witwe sich an Fester die Zähne ausbeißt, wie frustriert sie ist, dass der einfach nicht sterben will. Das ist einfach sauwitzig.
Wie er in der Küche steht, Digga, mit dieser Schürze zum Hochzeitstag oder was ist das, wo er diese Herzschürze anhat und dann sagt, was ist das, was ist das, was hast du mir mitgebracht, ist das... Ein Kuscheltier? Ist es?
Nee, er sagt vor allen Dingen, ist es eine Bombe?
Ja, genau, also,
ach nee, ich pack's noch nicht aus.
Bombe? Oder so, woher weißt du das? Ach, ich pack's schon nicht aus.
Das ist wunderschön.
Vor allem, wie er dann auch, wie das eiskalte Händchen ihn dann noch retten kommt und so weiter. Also, auch da wieder Fester, finde ich, ist so mein Highlight. Also immer, wenn er im Bild ist, dominiert er die Szene. Aber die anderen stehen ihm nicht so weit nach. Und ich muss auch sagen, ich fand den zweiten Teil auch besser. Aber der zweite würde ohne den ersten halt nicht in der Form funktionieren, glaube ich.
Immer beide. Also guckst doch einfach beide hintereinander, es sei denn, du hast Zeitprobleme. Aber wenn du Zeitprobleme hast, guckst du keinen Film. Ja. Also ich sehe die fast als Einheit.
Ja, also das war ja das, was ich vorhin meinte. Also wenn du jetzt, ich glaube in 2 Monaten, wenn ich die jetzt nicht, ich habe sie jetzt aktuell, wie gesagt, gestern und heute Morgen habe ich auch nochmal reingeguckt, du wirst in 2 bis 3 Monaten dann auch Szenen in andere Filme da einordnen. Ja, dann werde ich sagen, okay, das war doch im ersten Teil, das war doch im zweiten Teil, habe ich ja gerade auch scheinbar. Und das ist ja eigentlich, auf der einen Art kannst du sagen, okay, dann sind sie halt quasi belanglos, weil sie halt so keine Szenen für sich haben. Auf der anderen Seite kannst du sagen, ja, die gehen aber nahtlos ineinander über. So. Und das finde ich, trifft hier halt eher zu. Dass sie halt wirklich vernünftig und nahtlos ineinander übergehen. Und die kannst du dir jetzt immer noch weggucken, so komplett.
Was diese Szenen angeht, die austauschbar sind, das liegt zum Teil auch einfach daran, dass du natürlich, wenn du einen Amsterdam-Film hast, sagst, okay, ich habe die und die Figuren, die brauchen typische Szenen für sie, die ich überall platzieren könnte. Das sind ja kleine Sketche eigentlich schon, die drin sind. Also jeder einzelne kleine Gag. Natürlich, ob ich den jetzt im ersten oder zweiten Teil bringe, den mit dem Messer, eigentlich scheißegal. Und die können nicht alle abhängig von der Story sein. Das wäre auch nervig wie Sau. Deswegen spricht, wie du sagst, eigentlich dafür, dass aus einem Guss sind und du dann nicht sagst, ah, hier war aber das Licht anders und die Kostüme sahen anders. Es ist genau das gleiche Gefühl, wenn du die beiden guckst. Wenn du im Haus bist, kannst du es nicht de facto unterscheiden, es sei denn, du kannst die Filme auswendig. Bin ich im ersten, bin ich im zweiten in irgendeinem Standbild. Das sieht alles so aus, wie im ersten und im zweiten auch. Kostüm, Make-up, selbst die Beleuchtung im Gesicht von Morticia. Also, was mich immer wieder fertig macht, also immer, wenn ich ihn geguckt habe, wie du es vorher auch gesagt hast, ich war froh, dass du es zuerst gesagt hast, weil ich kam mir da nicht so blöde vor, dass ich mir das immer eingebildet hätte. Irgendwie 3 Leute müssen dafür verantwortlich gewesen sein, dass ihr Gesicht immer gleich helle, dunkle Flächen hat.
Was ein geiles Stilmittel, aber ein Gesicht auszuleuchten und immer auch, also habe ich danach und davor nie wieder irgendwo gesehen. Dass man einfach
sagt, in Horrorfilmen siehst du es früher, in so Gruselfilmen ab und zu, aber
vielleicht nur, wenn ist die es Figur auch so
bedrohlich wirken soll.
Ja, ne? Vielleicht hat das so ein 50er, 60er oder so, also,
genau.
Dass man das auch mal gemacht hat bei Figuren oder sowas. Aber ne, wie du sagst, so das bei Horrorfilmen oder so, aber so konstant eine Figur immer so darzustellen, kenne ich trotzdem nicht. Also schon so dieses, und es gibt ja, es hat ja auch totalen Effekt. Also dieses Licht in dem Gesicht hat ja immer so dieses, was sie auch sagt, es sind ja immer auch so ein bisschen, sind ja immer so leicht sexuell angehauchte Dialoge mit Gomez, aber sehr stilvoll verpackt, aber auch immer mit dieser Absurdität, mit dieser Gewalt und dieser, das Leiden als Lust und so, ist schon irre, also keine Ahnung. Und dann immer noch das untermalt mit dieser Beleuchtung, ist genial, von der Inszenierung her ist es genial, es macht Oberspaß, sie anzugucken und ist für mich einzigartig.
Im zweiten Teil, wenn sie sich am Anfang fertig macht, nee, Quatsch, warte, jetzt verwechsel ich wieder was. Das ist die Animationsserie, ist das, glaube ich.
Jetzt wird's wild.
Also nicht die Serie, sondern die Animationsserie.
Das iRobot!
Nein, weil da ist es so, da beginnt der Film. Jetzt müsst ihr mir helfen, ob die Szene im echten Film war oder ob sie jetzt im Animationsfilm ist. Mein Kopf ist jetzt gerade komplett Matsch. Weil es ist so, dass sie sich schminkt und extrem nah Close-Up auf ihre Augen zum Beispiel. Es muss der Animationsfilm sein. Extremes Close-Up, dann siehst du so einen Pinsel und dann nimmt sie den Pinsel, führt ihn so zu einer Urne, Kamera fährt runter und da steht einfach nur Mutter. So, und dann geht sie so da rein.
Aber so guter Lidschatten. Gang. Guter
macht Gang. So Lidschatten. Das ist so eine kleine Urne. Und dann macht sie so. Und dann geht sie nochmal mit dem Pinsel neben die Urne. Riesige Urne. Und dann so, Vater. Also. Und das hat schon was. So, und
das ist halt. Es gibt den einen Gag auch im zweiten Teil, wo sie das Baby angucken. Und der ist so offensichtlich, aber er passt halt auch so gut zu MSV. Wo er hat die Augen meines Vaters. Ja. Nimm sie ihm weg.
Nehmen Sie ihn weg.
Weil ich musste sofort dran denken, Stephen King hat das ab und zu mal gebracht als Gag in Interviews oder so. Und meinte, ey, ich bin gar nicht so ein unheimlicher Typ. Ich habe das Herz eines 8-jährigen Jungen in einem Glas in meinem Schreibtisch. Und selbst den Gag hat er geklaut, dass er auch irgendwann gesagt hat, dass der eigentlich von jemand anderem ist. Aber es ist so eine einfache Gagstruktur, aber es passt so gut zu der Addams Family. Ja. Es ist so schön.
Ich habe gerade übrigens nachgelesen, Charles Addams hat die Addams Family erfunden während seiner Schulzeit. Das finde ich auch schon ganz geil. Dass er halt in seiner Schulzeit damit aufgefallen sei, dass er die Addams Family gezeichnet hat. Das muss man so stehen lassen, finde ich.
Da fällt man auf jeden Fall auf.
Ja,
kann man was so stehen lassen. Was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, was ja auch natürlich ikonisch und wichtig ist, ist natürlich die Titelmelodie. Ja? Also das ist immer Das ist schon auch ein geiler Theme. Das ist schon richtig, absolut, richtig geile Titelmelodie, weil sie auch so mit diesem Orgeligen, die fängt sehr gut diesen Addams Family Vibe ein, weil die so dieses Orgelige hat, also dieses Gruselelement, aber dann hat die auch irgendwie so eine Leichtigkeit, ein bisschen dieses vertrottelte, seltsame, skurrile, das die Addams Family so ganz krass transportiert, ist total in dem Song drin. Das ist so nice. Ach, keine Ahnung. Das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Das muss man nicht super krass alles glorifizieren. Am Ende dafür ist es auch wieder einfach nur zu krasser Unsinn. Aber es macht so wahnsinnig viel Spaß. Und man kann das wirklich immer noch gut gucken, wenn man da früher dran Spaß hatte. Kann ich bestätigen aus den Jahren, Jahrzehnten, die ich jetzt nicht gesehen habe, dass man damit immer noch sehr viel, viel Fun haben kann.
Ich glaube, die Pause tut auch ganz gut. Weil einige Gags vergisst man und entdeckt sie dann wieder, aber auch ein paar Sachen habe ich komplett neu gesehen jetzt und es hat sich überhaupt nicht altbacken angefühlt. Die Formel funktioniert in beiden Filmen super und ich vermute, dass sie danach nie wieder so perfekt war, weil die Sachen nie wieder diese Relevanz hatten. Die beiden Filme waren nämlich in den 90ern, die hat jeder gesehen, die kannte jeder, mag unterschiedliche Meinungen dazu gegeben haben, aber es war wirklich wie jede Wiederholung auf Pro7 oder sonst was hat man auch mal mitgenommen, wenn nichts anderes lief. Die sind schon in die Popkultur reingeprügelt. Und wenn das seit 38 so ist, werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal von denen was haben. Vielleicht kriegen wir auch noch mal eine richtig geile Inkarnation. Werden wir sehen. Und ich möchte es nicht missen. Also ganz ehrlich, es hat ein Alleinstellungsmerkmal. Und eben weil es so zwischen ganz vielen Sachen sitzt und das so besetzt, auch mehr als die Monsters es je konnten, bin ich ganz, ganz froh, dass wir das haben. Und ich mag Hammond Monster, der ist knuffig. Aber hier ist nix knuffig.
Und irgendwie trotzdem auch alles ein bisschen.
Ja, im Gesamtpaket sind sie halt alle charmant und liebenswert. Aber dann am Ende ist dann trotzdem die Stripperin in der Torte verqualmt. Ne? Und das wirst du bei den Monsters nicht finden.
Das stimmt, ja. C'est la vie.
Oh, ich habe eine E-Mail von der Royal Bank of Scotland, India. Da muss ich mal reingucken.
Viel Erfolg.
Dann,
liebe Spam.
Dann lass uns an der Stelle, wenn keiner mehr was zu dem Film sagen mag oder sagen kann, sehr, sehr gerne ein Ende finden für unseren Podcast.
Ich suche mal schnell.
Ich glaube, dass wir alle 6 Daumen, die wir besitzen, und ich möchte jetzt niemanden ausschließen, nach oben strecken, oder? Dass man sagt, guckt es euch an, es macht Spaß. Es ist gerade, ich habe es geguckt auf Prime Video, da ist es kostenlos verfügbar. Man braucht sich also noch nicht mal die Blu-rays oder sonst irgendwas holen. Dominik, wie
ist es? Nur ein Hinweis dazu, der zweite Teil ist auf Amazon Prime nur im deutschen Ton. Ich habe es mir deswegen heute schnell noch bei iTunes geholt oder ihr könnt es auch sonst wo holen, klar. Nur als Hinweis, falls ihr es erst auf Englisch geguckt habt, guckt auf den zweiten weiter und ihr seid direkt so, nachdem Fester den Mond anheult, denn somit steigt der zweite Film ja ein, auf einmal deutscher Ton, dann müsst ihr das halt vorher beheben, indem ihr Geld ausgibt. Tut mir leid.
Genau, aber auch das ist kein großes Problem. Also die Filme sind verfügbar, kann man sich relativ leicht besorgen. Und wir besorgen es euch auch nächsten Monat wieder. Dann mit sehr, sehr...
Alter, alles gut, mach weiter.
Sehr, sehr angenehmen neuen Folgen, zu deren Themen wir jetzt noch nicht viel sagen können. Aber verfolgt uns einfach weiterhin auf Social Media. Radio Nukular heißen wir auf nahezu allen wichtigen Plattformen. Und der die Gebühren bezahlt, ist Max. Max.
Tupper, das ist da wieder die richtige Wahl. Ich habe immer für den Schluss einen lockeren Spruch auf Lippen und deswegen
C'est la vie.
Einfach C'est la vie und reingehauen. Wir wollen heute mal Eier schauen. Keine Ahnung. Jetzt, Leute, kommt vorbei und ist auch egal. Ich freue mich auf euch mit Ghostbusters. Wird großartig. Wird auch bestimmt Thema der nächsten Ausgabe. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Nukular!